Die erste Technologie, die uns jetzt helfen würde, wäre eine Klimaanlage oder so. Aber Fenster auf und Vorhänge tun es auch, glaube ich. Und wir wollen einsteigen in das Thema Umgang mit dem Internet oder mit den Internetmedien. Man kann ein bisschen mit den Begriffen spielen, mit einer Reihe von Leitprinzipien, so habe ich es mal genannt. Ich habe in den Gliederungen, die euch ja vorliegen, die ihr in den Mappen habt, ein paar Punkte aufgegriffen, nicht um ein komplett abgerundetes Bild zu geben, sondern um von vornherein klarzumachen, dass es an keiner Stelle eine Antwort geben kann oder dass ich zögere darin, Antworten zu geben, was ist jetzt gut, was ist jetzt böse, was müssen wir jetzt machen, wenn wir den Raum verlassen und was nicht. Also außer, dass ihr euren Facebook-Account löscht, Instagram beendet, euer Smartphone abgibt und niemand das Internet nutzt. Den Rest könnt ihr frei entscheiden. Okay, ich glaube, ihr habt das verstanden. Wenn das so wäre, wenn es so einfach wäre, dann würden wir nicht mit Prinzipien anfangen, mit Leitprinzipien, sondern dann könnten wir gerade das Rezeptbuch aufschlagen und sagen, Gemüsesuppe und dann haben wir eine genaue Anweisung, wie man eine gute Gemüsesuppe kocht. Leider ist es im Umgang mit vielen modernen Themen nicht so, indem man es einfach ablesen kann. Aber ich glaube, das ist auch aus den anderen Vorträgen bereits hervorgegangen, dass manchmal die Antwort grundlegend komplizierter ist und dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Ich würde noch zwei Dinge vorab machen. Ich denke, dass eventuell nicht jeder mich kennt hier in dem Raum oder meinen Hintergrund. Ich bin jetzt hier vorne der erste Nicht-Theologe, der einen Vortrag hält. Ich komme aus der IT, ich arbeite in der IT, bin eigentlich Bankkaufmann, aber seit 21 Jahren im IT-Thema und beschäftige mich mit dem jetzt sozusagen aus der anderen Seite. Ja? Also aus dem, der in dem Feld arbeitet. Und ich weiß nicht genau, aber vermutlich bin ich für das Thema prädestiniert worden in der Gemeinde, weil ich schon kurz nach der Gründung von Facebook mich immer dagegen gewehrt habe, dass die Gemeinde ein Facebook-Profil hat. Und das hat mir dann einen Stempel aufgedrückt viele Jahre. Und vielleicht kennen manche mich auch nur deswegen, weil das der ist, der nicht will, dass man nach Facebook geht. Das ist möglich, das ist gar nicht so schlecht. Also das würde ich als Titel nehmen und nicht als Kritik. Also von daher, lasst uns in das Thema einsteigen. Und als erstes mal Galater 2, Vers 20 aufschlagen. Ich glaube, ich habe in der Gliederung, die euch vorliegt, auch diesen Vers angegeben. Zu den anderen Themen kommen dann auch noch ein paar Verse. Wir müssen ein bisschen abwägen, wie viele dieser Prinzipien wir jetzt geistlich erörtern, weil wir sonst sehr schnell in ein Zeitdilemma kommen und dann haben wir die Prinzipien schön erarbeitet, aber kommen dann nicht mehr auf die einzelnen Themen. In Galater 2 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das neue Leben, das wir in Christus empfangen haben, hat eine andere Qualität. Es richtet sich anders aus und es ist anders gestaltet. Es ist wertvoll und dieses neue Leben in Christus ist die Richtschnur und die Maßschnur für alles in unserem Leben. Denn er hat mit seinem Leben nicht dafür bezahlt, dass unser altes Leben perfektioniert wird. Und viel Technik, viel Technologie nutzt dazu oder wird dazu erfunden, um das alte Leben zu perfektionieren. Und in diese Falle tappen wir sehr oft rein, dass wir eigentlich das tun wollen, was wir in dieser fleischlichen Haltung schon immer getan haben, nur eben besser oder mehr. Was wir hier sehen, ist, dass wir tatsächlich ein echtes neues Leben leben, das allein durch Christus gewirkt ist und allein auf Christus ausgerichtet ist. Das als erstes Grundprinzip, das wir haben. Als zweiten Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, ist eine kurze Würdigung unseres Zieles unseres Lebens. Warum leben wir überhaupt? Was ist Sinn, dass wir hier noch Tag für Tag leben? Gott hat nicht nur die Kraft und die Macht, sondern die Möglichkeit, uns morgen früh nicht mehr aufstehen zu lassen. Heute ist es schon passiert. Ich denke, wir haben ihm alle dafür gedankt, in unterschiedlicher Art und Weise. Aber ob wir morgen noch aufwachen, wissen wir nicht. Wenn wir aber aufwachen, dann wissen wir, warum wir aufwachen. Und das finden wir in Epheser 2, in den Versen 8 und 9. Ich glaube, in der Einleitung von Jochen habt ihr bereits Vers 10 gelesen. Ich weiß nicht, ich war jetzt am Donnerstagabend nicht da. Aber wenn wir da reinschauen, in diese Verse, ihr könnt es gerne mit mir aufschlagen. Ich will dann nur kurz auf den Vers 9 eingehen. Dort heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott tut einiges in unserem Leben, er bereitet einiges vor, aber Vers 9 gilt in zweierlei Weise. Einmal ist unsere Errettung, die Gnade, die wir in Christus bekommen haben, eben echte Gnade und nicht in unseren Werken begründet. Wir haben nichts zu unserer Errettung hinzugetan, wir können nichts zu unserer Errettung tun. Und so ist es auch in unserem Leben nach dieser Errettung. Wir tun Dinge, die Gott für uns vorbereitet, die wir vollenden. Wir leben natürlich, wir treffen auch Entscheidungen. Also das reduziert unser Leben nicht, sondern es ergänzt uns um einen Punkt, was für unsere Errettung gilt, gilt auch für unser Leben, nämlich dass Gott geehrt wird und nicht wir selbst. Wir können nicht zurückschauen und können sagen, oh toll, ich bin jetzt wiedergeboren, ab jetzt gehört alle Ehre mir, mein Leben ist zu meiner Verfügung, toll, ich kann jetzt machen, was ich will. Ja, Christus hat ja seine Arbeit getan, da kann man jetzt schön Pause machen und jetzt komme ich. Das Beste ist geschaffen. Nein, es ist andersrum. Unser Leben selbst ist dazu ausgerichtet, dass wir Gott zur Ehre leben, damit er gerühmt wird. Wenn es geht in allem, was wir tun, wir wissen, dass wir darin versagen, wir wissen, dass wir oft viele Anläufe brauchen, aber das Ziel ist, damit sich niemand rühme. Selbstruhm. Und gerade wenn wir uns mit Internettechnologie beschäftigen und mit den Formen, ist Selbstruhm und den Menschen selbst in den Mittelpunkt zu stellen, genau das Falsche. Genau die falsche Ausrichtung, die wir haben. Wir sollen nicht den Ruhm ziehen, sondern Christus allein. In Römer 1, Vers 22 heißt es, dass diejenigen, die sich für besonders weise hielten, zum Narren geworden sind. Dass Gott sie selbst zum Narren gemacht hat. Wir haben in diese Passage auch schon in Ludwigs Bibelarbeiten reingeschaut. Und da ist auch dieser Aspekt für Paulus im Römerbrief sehr wichtig, zu sagen, diese menschliche Weisheit verkehre ich in Lächerlichkeit. Und wir sehen das praktisch sehr oft, gerade dann, wenn Menschen versuchen, besonders gut zu wirken, und behalte diesen Vers im Kopf, besonders dann, wenn ich mal über Stars und über Star-Kult auch in den Internetmedien abdrifte. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die dort zu Stars gemacht werden, in einer Sekunde zu Idioten gemacht werden, zu Narren gemacht werden. Allein durch den kürzesten Eingriff Gottes, den wir uns vorstellen können. Und wir sehen es jeden Tag. Es passiert immer wieder. Wir wundern uns, warum Stars dann zu den lächerlichsten Figuren auf dem Planeten zählen. Gott beendet es. Gott beendet Narretei, auch eines der Prinzipien, die wir haben. Besonders dann, wenn wir nicht zur Ehre Gottes leben. Dann sind wir noch ein paar andere Aspekte sehr wichtig. Dritter Punkt ist, das Ziel ist es, nicht unendlichen Spaß zu haben. Ja, und jetzt kommt der zweite Teil, den ich eben nicht erwähnt habe, aber erwähnen wollte. Ich habe hier vorne noch 10 Ausdrucke meines Komplettkonzeptes mit Details vorliegen. Also wer beim Aufschreiben irgendwann müde wird, einschläft oder die Temperatur zu viel wird, der kann dann auch meine Notizen, die ich für mich verwendet habe, nachher ausgedruckt bekommen. Es sind nur 10 Exemplare. Ich kann natürlich am Sonntag den Gießner noch mehr geben, aber ich konnte jetzt nicht da 1000 Seiten vorbereiten, drucken. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Außerdem weiß ich auch nicht, ob überhaupt jemand Interesse daran hat.
Kannst du das auf Instagram hochladen?
Ja, da steht's schon, Alex. Ja, aber unter Rocky Rocket, meinem Geheimprofil. Okay, also, Wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, Ziel ist es nicht, unendlichen Spaß zu haben. Wenn man jung ist, wenn man Kind ist, denkt man vielleicht, das Leben besteht darin, unendlichen Spaß zu haben. Das ist aber nicht Ziel unseres Lebens. Also für die Notizen, 2. Korinther 7, Vers 10, können wir auch mal kurz reinschauen. Ein ganz spannender Vers, ja. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Interessantes Thema. Betrübnis an diesem Thema, die gottgewollte Betrübnis, wenn wir traurig werden und Gott will das, dann kommen wir zur Einsicht, zur Buße, zum Heil. Was die Welt mit uns macht, sie schenkt uns auch Betrübnis. Wir fallen raus. 5000 Freunde disliken uns und die Folge ist unser Tod. Wir erkennen, dass wir in der Gesellschaft geächtet sind und rausgeflogen sind. Menschen landen am Rand. Ein Prinzip, das die Bibel im Grunde schon sagt, die Welt ist böse zueinander. Die Menschen sind böse, sie betrüben sich und sie tun sich auch weh. Bis hin natürlich zum Tod, zum Geistlichen. Wir wollen es jetzt nicht in der Predigt hier ummünzen, aber es ist ein Prinzip der Welt, sich auch gegenseitig weh zu tun. Und noch viel mehr darüber hinaus glaube ich, dass unser Lebenskonzept auch nicht ist, Spaß an Spaß zu häufen. In meiner letzten oder vorletzten Predigt habe ich schon mal David Wallace Foster erwähnt. Ich finde es sehr spannend, sich mit ihm zu beschäftigen. Keiner schafft seine Bücher zu lesen, sind zu lang und zu kompliziert. Aber letzten Endes hat der Mann die Erkenntnis gehabt, wie viele andere Philosophen, dass man das Leben nicht mit unendlichem Spaß genießen kann. Und das ist eine gute Erkenntnis, weil er gesagt hat, naja, man schafft ja immer das normale Null. Wenn ich jetzt jeden Tag Spaß habe, wenn ich eine Droge benutze und jeden Tag glücklich bin, was brauche ich morgen mehr von der Droge, um dieses bisschen mehr Glücksgefühl wieder zu erzeugen? Und dann steigert sich das Level, also dieser neue Standard, der geschaffen wird. Eigentlich gibt es den Zustand nicht, dass man mit einer Sache immer die gleiche Glücklichkeit erzeugen kann. Ja? Also ganz praktisch sehen wir das an vielen Punkten. Es reicht nicht zu heiraten, sondern glücklich sein, wenn man verheiratet ist, muss man sich immer wieder erarbeiten, Stück für Stück. Es wird mühsam. Das, was vorher noch totale Euphorie war, wird irgendwann mal normal. Und dann muss man was tun dafür, wenn man wieder glücklich sein muss. Und das Lebenskonzept ist tatsächlich als Christ eben nicht, dass wir uns definieren daraus, dass wir in jeder Situation sagen können, oh, es war gut, weil ich Spaß hatte. Das ist nicht das Lebenskonzept. Also hier nur die Negativthese, nicht die Positivthese, die haben wir in anderen Punkten. 4. Punkt. Ziel ist es auch nicht, Frieden und Sicherheit zu erarbeiten. 1. Thessalonicher 5, Vers 7 gibt uns den Beleg dafür. Wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen. Wir müssen gucken ein bisschen bei dem Zeitkonsum. Ich will es mal in meine Worte fassen. Ihr könnt es gerne aufschlagen, ihr könnt es auch lesen. Ihr könnt auch ein bisschen abgelenkt sein während des Vortrags, wenn ihr in der Bibel lest. Bitte 1. Korinther 5, Vers 7. 1. Thessalonicher, Entschuldigung, 5, Vers 7. Letztendlich geht es darum, dass Anfechtung in der Welt sich einschleicht unter dem Siegel von Frieden und Sicherheit. Dass den Heiden sozusagen vorgegaukelt wird, dass Frieden und Sicherheit ist und dass dadurch durch die Hintertür das Böse reinkommt. Also das ist für mich ein Symbol dafür, dass die meisten Internetviren, die verteilt werden über falsche Sicherheitssoftware. Ja? In so Werbung, MacKeeper oder sowas, ja, alles kompletter Mist unter dem Motto Frieden und Sicherheit. Ja? Auf Sicherheit fahren wir alle ab, auf Frieden auch. Aber es ist tatsächlich ein Einfallstor für viele Dinge, die uns dem Anschein nach etwas geben, wonach wir uns sehnen. Aber als Christen müssen wir uns immer vergegenwärtigen, Frieden und Sicherheit gibt es nur in Christus. Allein in Christus. Und es ist manchmal sehr reduzierend und wir mögen es nicht. Wir mögen es manchmal gerne mit mehr Pompom. Aber es gibt nur Frieden und Sicherheit in Christus. Die Stelle sieht es eben von der anderen Seite, wie die Heiden damit umgehen. Spannendes Thema, dass es eben gerade so dargestellt wird. Dann gibt es noch einen Bereich, ich habe das mal hier mit dem 9. Gebot überschrieben, ein Leitprinzip, das auch sehr wichtig ist im Umgang, wenn man sich im Internet bewegt. Und dazu können wir nochmal gemeinsam, das ist auch eine schöne Stelle, Epheser 4, Vers 29 lesen. Das würde ich euch doch jedem nochmal mitgeben, selbst wenn ihr von dem Vortrag dann nichts mehr behalten könnt, ist das doch ein Vers, den ihr zumindest dann auch am Rest des Tages gut benutzen könnt. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohltue. Epheser 4, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörern wohltue. Denkt daran, wenn ihr euch im Internet bewegt. Wir werden eine Sektion haben, wo es darum geht, dass wir selbst Content erzeugen und für andere zur Verfügung stellen. Denken wir daran, dass Wahrheit manchmal sehr schlimm sein kann für Menschen. Ja? Dass Wahrheit sehr verletzend sein kann und man sich nicht dahinter verstecken darf, dass Wahrheit immer nur das ist, was auch wirklich passiert ist oder was richtig ist oder das, was man gerade mal weiß. Sondern es geht darum, dass wir den anderen damit nichts Böses anrichten sollen. Wir sollen wirklich überlegen, ob jemand, der viele Pickel hat, wirklich als Pickelfresse beschrieben werden kann, auch wenn es vielleicht technisch stimmt. Dem Wort kann man vielleicht nichts abgewinnen, aber der Absicht auf jeden Fall, das war immer böse gemeint. Hier gibt es keine gute Absicht und dieses Wort sollen wir nicht verwenden. Und wir sollen auch vielleicht nicht die Schwächen betonen und wir sollen auch vielleicht nicht Menschen damit konfrontieren, dass wir jetzt was Tolles wissen, indem wir uns selbst erheben und ein böses Wort gegen jemanden anderen verwenden. Ja. Dramatischerweise ist unter jungen Leuten so eine neue Disziplin auch entstanden, dass sich Menschen, junge Menschen umbringen, weil sie in öffentlichen Medien gedisst werden, ausgegrenzt werden, keinen Ausweg mehr für ihr Leben sehen, kein Konzept mehr haben. Gute Worte können helfen, auch diesen Menschen. Die muss man nicht im Internet verteilen, manchmal muss man die guten Worte besser an anderen stellen. Jemanden zusprechen, sich Zeit dafür verwenden, ein Prinzip, das jeder beherzigen sollte, nicht nur zu diesem Thema, sondern grundsätzlich. Den nächsten Punkt hier, den sechsten Punkt, das Gebot aktiv zu bleiben, das habe ich nochmal, da brauchen wir jetzt auch nicht in der Tiefe einzugehen, es ist sehr wichtig, dass ein Christ grundsätzlich sich nicht in den Mainstream, in irgendeine allgemeine Strömung reinbegibt und alles mitmacht, nur um mitzumachen, sondern wir müssen aktiv bleiben, wir müssen aktiv prüfen, wir müssen filtern, wir müssen rausfiltern, was gut ist oder nicht. Gilt auch grundsätzlich, aber wird eben jetzt von mir heute hier angewendet auf Internettechnologie. Und dann gibt es vielleicht den letzten Bereich, und es ist weder abschließend noch umfassend, es ist einfach nur hilfreich für meinen Vortrag. Der letzte Punkt, dieses ganze Thema der Gier, der Habgier, des Begehrens, Sprüche 23, Vers 4, könnt ihr euch notieren, bemühe dich nicht, reich zu werden, aus eigener Einsicht, lass davon. Warum sagt das hier das Wort Gottes? In diesem Streben nach Reichtum liegt sehr, sehr viel Gefahr, auf Sünden leichtfertig einzugehen. Reichtum wird nicht verworfen, wir wissen das, man darf reich sein, man darf Gutes tun mit dem Reichtum, aber dieses Streben nach Reichsein, das bringt viele Fallen. Ja? Also ich glaube, ihr habt auch alle irgendwo einen Freund in Nigeria, der euch schon mal eine E-Mail geschickt hat und in der er gesagt hat, für euch persönlich liegen da noch 10 Millionen Erbe übrig. Und wenn ihr nur ganz kleine Beträge nach Nigeria schickt, dann wäre auch der Anwalt bereit, euch die 10 Millionen zu geben. Ja? Keine guten Freunde, Habgier ist kein gutes Prinzip. Gut, soweit die Leitprinzipien. Dann wollen wir nochmal einen Sprung machen direkt in das Thema. Über was reden wir? Über Technologie. Rechtschreibfehler in der Überschrift, macht nichts. Hat Google Words Rechtschreibprüfung versagt? Wie benutzen wir Technologie? Was ist Technologie? Und ich wollte im Thema Technologie zumindest mal beginnen mit ein bisschen einer Definition, was ist Technik, was ist Technologie und warum benutze ich hier ein Wort Technologie, warum heißt das Thema bei mir auf meinem Zettel Computer Technologie, nicht Technik oder was auch immer. Ich habe mir erlaubt, euch dieses Schild mal aufzuschreiben. Tatsächlich ist die Definition, was ist eigentlich Technik, gar nicht so eindeutig. Ja? Wenn ihr das mal bei Wikipedia aufruft, da gibt es auch noch ein paar Definitionen, die so aus der Philosophie kommen oder was weiß ich was. Was man immer so ein bisschen verwechselt ist, Technik können wir in Form von Robotern und in Form von Maschinen begehen. Also das ist das hier, das ist alles Technik. Das ist der Bagger, der da oben steht, ja, unsere Autos, die wir fahren, das Ding, was ich trage, ja, alles Maschinen, die in den Bereich der Technik kommen. Dann gibt es aber auch sowas, was wir als Technik bezeichnen, ja, irgendjemand von euch kann aus Holz kleine Holzfiguren schnitzen, der besitzt eine Kunstfertigkeit und wir würden sagen, das ist dann Schnitztechnik. Ja. Oder jemand anders kann irgendwas anderes und der hat dann eine gewisse Kunstfertigkeit, das nennen wir Technik. Also auch das fällt unter Begriffs, verwechselt man manchmal. Aber dann gibt es auch noch den ganzen Bereich der Systeme. Das nenne ich gerne Technologie. Was ist denn eigentlich Software, die ganz, ganz schnell rechnet? Am Anfang hat die so drin gesteckt in kleinen Taschenrechnern. Heute steckt der kleine Taschenrechner in noch kleineren Handys. Aber der macht nichts anderes, als wenn man Zahlen eingibt, rechnet im Hintergrund so ein kleiner Mann und dann schreibt er das Ergebnis wieder oben rein. Das ist dann Technologie. Ja, das ist vielleicht auch eine Rechentechnik, aber das ist was anderes, sondern man würde eher sagen, die Technologie, die kommt zu diesem Ergebnis. Deswegen rede ich manchmal von Technologie, manchmal von Technik und wir müssen diese Bereiche so ein bisschen abgrenzen. Was ist aber dieses Ding Technik? Und ich habe mich eingelassen auf eigentlich eine der besten Definitionen, die ist nicht nach mir, sondern glaube ich nach Liert oder so heißt der Mann. Der sagt, dass im Grunde Technologie immer eine Erweiterung des Menschen ist. Also ich habe hier Beispiele mal mir ausgedacht, die, oder vielleicht noch mal eine kleine Umfrage. Ist irgendjemand der Meinung, dass er hier in dem Raum ist, ohne irgendwie Technik oder Technologie zu benutzen oder eben gerade dabei zu haben? Hat irgendjemand keine Technologie dabei oder Technik? Ja? Da haben wir eine Meldung. Mach mal den Arm ganz hoch, Anita, bitte. Oh, schade, du hast den Stift fallen gelassen. Ich würde sagen, der Stift, den du in der Hand hast, ist sowas wie Technologie. Ja, du könntest auch mit Kreide oder mit was weiß ich was schreiben oder was auch immer. Heute beim Mittagessen haben wir alle Gabeln verwendet. Wir hätten auch mit den Händen essen können. Ja, wir haben uns auf ein Stück Technik eingelassen. Ja, in anderen Ländern machen die das nicht. Die nehmen sogar nur Holzstöcke, essen damit oder essen mit den Händen. Also, bitte? Man braucht eine Kunstfertigkeit, die Technik, um dieses Stück Technik zu benutzen. Ja, ein Baggerfahrer braucht beides. Ja, für die Hand auch, genau. Da hat man jetzt keine Maschine mehr, aber das lernt man relativ schnell. Ich habe jetzt, wen war es jetzt, Hannas Baby, letztens gesehen, wie man auch rote Nudeln sehr gut über aktive Gesichtsverteilung in den Mund stecken kann. Auch eine Technik, kann man lernen, funktioniert sehr gut. Dann gibt es jegliche Form von Erweiterung, also sowas wie Auto, Verlängerung von Füßen und Händen. Wir könnten da auch hinlaufen, wo wir mit dem Auto hinfahren, das wird halt einfach nur länger dauern. Manche Dinge würden wir ein ganzes Leben brauchen, vielleicht nicht ankommen. Aber letzten Endes sind alle technischen Errungenschaften, die wir haben, im Grunde Verlängerungen oder Erweiterungen von Eigenschaften, die wir selbst schon körperlich haben, die schon da sind. Aber wir benutzen Dinge, um sie besser zu können, um sie schneller zu können. Ich mag diese Art von Technologie sehr gerne, die mir mein Optiker aufsetzt, weil dann kann ich mein Skript lesen. Ohne Ding würde es nicht gehen, in die Ferne kann ich auch gucken. Also sehr viel um uns rum und wir brauchen diese Frage nicht stellen, wir haben es schon bereits gelernt, Technik ist da. Also die Frage, ob wir als Christen Technik benutzen können oder nicht, wir wollen nicht wirklich unsere Brillen, unsere Hörgeräte, unsere Prothesen ablegen oder unseren Zahnersatz oder was weiß ich was, es ist da. Und es ist eine Erweiterung, wenn wir nicht mehr kauen können, sind wir sehr froh, wenn dann irgendwas im Mund ist, das in der Lage ist, Essen zu zerteilen. Es hilft uns, es verbessert uns, aber es erweitert immer Fähigkeiten, die wir eigentlich schon haben. Und darüber sollten wir uns bewusst sein, denn ich will auf einen Punkt hinaus an dieser Stelle. Es gab schon immer Technologien, die Probleme aufwerfen, man hat das auch immer wieder kritisiert. Aber in der Beurteilung von Technologie sollten wir im Auge behalten, dass es immer das, was wir mit der Technologie machen, im Endeffekt das ist, was wir mit unserem Körper machen. Wir sind immer dran schuld. Ja? Wenn wir ein Messer nehmen und in irgendeiner Weise dem anderen damit einen Finger abschneiden, dann war es nicht das Messer, dann waren es wir. Ja? Also im Endeffekt ist das auch, selbst wenn Technologie eine gewisse Eigenständigkeit entwickelt, bleibt immer noch die Kontrolle beim Menschen. Und wir werden das vielleicht an manchen Stellen in Frage stellen, ob sich das noch 100% durchhalten lässt. Ich will auch nicht in dieser Definition sagen, das ist abschließend letzte Gebilde, Ja, denn wir werden an den Punkt kommen, was ist denn mit selbstlernenden Systemen? Was ist mit Software, die allein lernt, weiterlernt? Ist das, was erlernt wurde, eigentlich, wem gehört das? Wer ist der Urheber? Wer ist schuld, wenn das selbstfahrende Auto einen Menschen überfährt? Jetzt will ich Frage stellen. Das Auto an sich können wir akzeptieren, solange wir fahren. Das ist eine Erweiterung unserer Füße und unserer Hände auch ist. Ja, wir können damit auch Menschen umfahren. Aber wenn das Auto alleine fährt, wenn Technologie auf einmal anfängt, alleine Menschen umzubringen, wenn wir Kriege mit Drohnen führen, was ist dann passiert? Ist es noch gültig? Also ich will es nicht abschließen, das Thema. Ich will es nur als Krücke benutzen, damit wir Technologie besser verstehen. Auf jeden Fall lege ich mich fest, in der geistlichen Sicht, jede Form von Technologie ist eine Erweiterung dessen. Und das heißt, die Probleme, die der Mensch selbst hat, die der Mensch aufzeigt, seine sündige Natur spiegelt sich in der Technologie wider. Es wird sogar erweitert. Es wird sogar verstärkt durch Technologie. Es wird vergrößert. Die Reichweite wird vergrößert. Es war früher ganz, ganz schwierig, jemanden in Amerika zu beleidigen. Dem musste man einen Brief schreiben, diesen Brief in den Umschlag stecken, weit wegschicken. Und bevor man Briefe hatte, war es noch viel schwieriger. Heute kann man das relativ schnell machen, indem man auf seinem Facebook-Profil einfach irgendwas Unsinniges postet und schon hat man ihn beleidigt. Damit wird diese Sünde der Beleidigung tatsächlich viel, viel schneller ausgeführt. Das ist eine Beschleunigung. Aber es bleibt immer noch eine Erweiterung dessen, was ich eigentlich will. Also was macht Technik mit uns? Technik hilft, Schwächen auszugleichen. Das haben wir eben besprochen. Hier, Stifte oder was auch immer. Technik hilft, Stärken aufzubauen. Durch Technik können wir uns in Machtpositionen begeben. Wenn ich jetzt der Einzige im Raum wäre mit, sagen wir, Maschinengewehr, ihr seid viele, ich hätte Macht, ganz sicher. Höchstwahrscheinlich nur durch das Maschinengewehr. Ansonsten, wenn ich jetzt hier stehen würde, würde mich mit euch allen anlegen, ihr könntet mich schnell überwältigen. Aber Technik bringt Macht in vielen Komponenten. Durch Technik können wir aber auch anderen Menschen besser helfen. Also auch Gutes, das wir tun wollen, kann durch Technik viel besser umgesetzt werden, viel schneller, viel sicherer teilweise. Technik verstärkt die Kraft, die wir haben, den Radius, die Geschwindigkeit von allem Guten, was wir haben, aber auch von allen Sünden. Und dann kommt noch eine Komponente dazu. Technik hat eben auch etwas Gefangennehmendes. Technik lenkt uns von Gott und von seiner souveränen Herrschaft ab. Wir können in eine Falle tippen, dass wir denken, dass wir Technik verliebt werden oder dass wir Gott nicht mehr dahinter sehen oder dass wir ihn in seiner Macht eingeschränkt sehen. Dass wir denken, oh, wenn ich jetzt das und das benutze, dann kann ja Gott irgendwie nicht eingreifen. Ja? Und wir reduzieren mit Technik immer in gewisser Weise Gott und auch das, was er in uns geschaffen hat. Ja? Wir können zwar auch Gutes damit bewirken, aber es gibt diese Verführung, glaube ich, ist immer da, dass wir denken, wir sind besser. Und wir haben eben gelesen, wir sollen uns nicht erheben, wir sollen uns nicht rühmen. Und durch Technik, ja, ist die Gefahr riesengroß und es ist immer irgendwie innewohnend. Und dann gibt es noch was, das dürfen wir auch nicht übersehen, Technik verändert immer den Menschen. Technik verändert immer den Menschen. Es gibt immer den Punkt, egal welche Technik wir verwenden, selbst wenn wir was Neues lernen, verändern sich Lernstrukturen, Anwendungsstrukturen, Motorik verändert sich, was auch immer. Wann immer wir Technik benutzen, verändern wir uns. Wir verändern uns auch ohne Technik, aber Technik hat in besonderer Weise nochmal Einfluss auf uns und verstärkt auch hier sehr viel. Ich habe Doro gefragt, ob ich ihre Sonnencreme zitieren darf heute. Und das möchte ich mal kurz machen. Die Sonnencreme ist auch der Meinung, dass sie uns verändern kann, denn sie sagt, was deine Haut berührt, wird ein Teil von dir. Auch gut. Das verändert mich. Ja, wenn es wirklich ein Teil von mir wird, stimmt, irgendwo verändert meine Zellen. Ja. Schlaue Menschen haben sich das ausgedacht, ich kann länger in der Sonne bleiben. Es verändert mich in jedem Fall. Sie haben es richtig drauf geschrieben. Ja. Gut, dritter Punkt. Ich habe die Überschrift genannt, der Missbrauch guter Prinzipien durch Internettechnologien, eine Strategie mit bösen Pfeilen. Wer Epheser 6 kennt, weiß, warum ich hier von bösen Pfeilen rede. Dort heißt es in Epheser 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels, über die Kunstgriffe haben wir gerade geredet, über die Technik oder über die Kunst des Teufels, standzuhalten, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bösheit in den himmlischen Regionen. Wann auch immer ihr euch im Internet bewegt, wann auch immer wir Technologie beurteilen, denkt dran, das eigentliche Kampffeld ist das Kampffeld dieser unsichtbaren Welten, in denen der Teufel alles missbraucht, alles einsetzt, kunstfertig gegen uns zu kämpfen. Verfallt nicht in den Irrwahn, dass irgendetwas dazu da ist, um grundsätzlich oder grundsätzlich ohne Beteiligung des Teufels sein kann. Wo man sagen kann, nee, damit kann jetzt der Teufel wirklich nichts zu tun haben. Kalkuliert es immer ein. Es gibt Sachen, die sind grundsätzlich gut und toll. Ja, die möchten wir auch nicht mehr missen, aber es gibt immer auch die Gefahr, dass irgendwo der Teufel dahinter steckt und eine listige Strategie führt. Böse Pfeile auf uns schickt und der Teufel bedient sich moderner Technologie. Er steht nicht machtlos dafür und sagt, die Menschen haben das Internet übernommen und seitdem, was soll der Teufel noch? Nein, er benutzt alle Technologie gegen uns. Und denkt auch immer daran, dass alle Versprechen, die Menschen abgeben, auch wenn sie sagen, da ist wirklich nichts Böses dran, schon immer gebrochen wurden. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen älter ist, der kann sich vielleicht noch an Walter Ulbricht erinnern. Als Deutsche ist das halt die Generallüge. Ja, 1961 hat er im Juni gesagt, in einer Befragung, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja. 3 Monate später stand sie oder schon noch früher stand sie da und hat Berlin und Deutschland getrennt. Ja. Die Menschen lügen. Lüge ist da, das Prinzip ist da und das gilt vor allem in der Beurteilung im Internet auch. Was ich meine ist, letztendlich ist die Aussage von Walter Ulbricht auch nur ein Post im Fernsehen gewesen, in dem er irgendwas Nettes gesagt hat. Glaubt es nicht, was ihr seht und was ihr lest. Seid vorsichtig im Umgang damit. Gut, dann noch unter dieser Überschrift, unter diesen Missbrauchsregeln, noch 2 weitere Bereiche, wo ich Riesengefahren sehe, wenn wir uns mit dem Internet beschäftigen. Und ich greife die auch mal hier raus, weil sie besser helfen. Grundsätzlich suchen wir heute Ablenkung. Und wir suchen sehr viel Ablenkung durch Inhalte, gerade im Internet, beim Anschauen von irgendwelchen unsinnigen Sachen, die uns unglaublich viel Zeit kosten. Aber warum machen wir das eigentlich? Und sehr gut ausgearbeitet ist dieses Thema in dem Buch von Toni Reinke, das zu 70% zu empfehlen ist, ja, für die Einleitung, den allgemeinen Umgang mit Technik und Technologie würde ich den Vortrag von Jürgen empfehlen und nicht das Buch von ihm. Also da sind ein paar Sachen drin, die sind nicht so sauber ausgearbeitet und nicht so schön im Ergebnis. Aber hinten dran und in der Beurteilung hat er sehr, sehr viel Gutes ausgelegt darin. Zum Beispiel die Frage, warum haben wir eigentlich Lust darauf, uns ablenken zu lassen? Und er hat wunderbar herausgearbeitet, dass wir im Grunde als Mensch ein Interesse haben, uns nämlich andere Menschen vom Hals zu halten. Letzten Endes geht es an vielen Stellen darum. Kinder wollen sich am liebsten ihre Eltern vom Hals halten oder anderen und am besten nirgendwo reingucken und doch was machen, muss ja nicht jeder sehen. Und so zieht sich das letzten Endes durch, dass wir viele Dinge gerne machen, wo die anderen nicht reingucken. Ja? Deswegen betrachten viele Kinder ihr Smartphone auch als Privateigentum, in das niemand reingucken darf. Nur mal als Tipp, nicht als Angeberei, auch nicht als Hinweis davon, dass es perfekt funktioniert. In unserer Familie ist es so, dass jeder das Handy vom anderen benutzen kann. Also meine Kinder können jetzt mein Telefon nehmen und gucken, welche Bilder da drauf sind. Sie können von mir aus auch meine E-Mails lesen. Das ist vielleicht naiv, an manchen Stellen auch nicht so gut. Das haben sie auch, soweit ich weiß, noch nie gemacht. Das heißt nicht, dass ich die das vom ersten Tag an unkontrolliert habe machen lassen. Am Anfang wurden sie auf Schritt und Tritt überwacht, ohne dass sie es gemerkt haben. Aber heute haben wir ein Vertrauenslevel, dass das ohne Probleme geht. Aber zumindest mache ich das mit meiner Frau so, dass wir ohne Einschränkung unsere Geräte nutzen können. Da gibt es keinen Privatraum. Den brauchen wir nicht über Smartphones oder am Computer oder was auch immer. Also das wird einfach durchgängig genutzt. Das schützt uns davor, dass wir uns zurückziehen und Sachen heimlich machen. Ja? Weil wir wissen, dass wir in der Gefahr stehen, Dinge heimlich zu tun. Dann zielen wir in dieser Ablenkung auch gerne darauf, einfach Menschen direkt vor uns zu vermeiden. Ihr kennt das ja, wenn ihr an der Bushaltestelle steht, alle gucken in ihr Handy. Wenn ihr im Bus sitzt, gucken sie immer noch im Handy. Wenn ihr sie dann beim Arzt trefft, gucken sie immer noch in ihr Handy. Im Warteraum, obwohl da das Schild steht, bitte kein Handy benutzen. Dann gucken sie, ob der Empfang auch wirklich gut ist. Und dann bis dahin haben sie 7 Spiele gespielt, 45 Nachrichten geschickt. Mit dem Nachbarn zu reden, ist einfach weniger geworden. Und sprich mich ja nicht bitte an, ich habe noch irgendwie die Welt zu retten mit meinem Gerät. Und möchte damit noch arbeiten. Es ist erschreckend, wie hoch dieser Kult in der Gesellschaft sich durchgezogen hat, dass wir unseren Hauptansprechpartner und unseren Hauptvertrauenspartner in der Hand halten mit unserem Smartphone und teilweise zu Hause auch im Computer. Bei uns zum Beispiel gerne, wir haben früher Computer gerne so hingestellt, dass alle drauf gucken konnten, immer im Raum. Dass man gar nicht hinter dem Computer gesessen hat, sondern vor dem Computer, dass wenn jemand anders reingekommen ist, ich finde es extrem unangenehm, wenn einer hinter mir steht. Aber es hilft unheimlich, dass du selbst gar nicht auf die Idee kommst, irgendwas anzugucken, was der, der gerade in den Raum reinkommt, eben auch anguckt. Ja, es gab mal eine große Initiative an Arbeitsplätzen, als ein Arbeitgeber wollte, dass alle Arbeitnehmer so arbeiten, dass andere drauf gucken können, hat sich der Betriebsrat durchgesetzt, dass das entwürdigend wäre und dass man das nicht machen darf, weil die Privatsphäre am Arbeitsplatz damit verletzt wird. Interessant. Das war vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob es heute noch so haltbar ist, aber es ist ein Schutz davor, dass wir Dinge falsch machen müssen. Dann mögen wir Ablenkung extrem gerne, weil Ablenkung uns davon fernhält, dass wir unseren Pflichten nachkommen. Wir können Pflichten ignorieren, wir können Pflichten vermeiden. Wir können auch Arbeit und Extraarbeit vermeiden, deswegen lenken wir uns gerne ab, auch gerne auf der Arbeit, ja, und an anderen Stellen. Grundsätzlich ist Ablenkung das schlimmste, schwierigste Prinzip, um uns zu entgeistlichen in unserem Leben. Und deswegen ist die dritte und wichtigste Dimension, letzten Endes wollen wir uns durch Ablenkung und durch diese ganzen Internetmedien, die wir benutzen, Gott vom Hals halten und alle Fragen der Ewigkeit. Es nervt uns, uns damit zu beschäftigen. Ja? Es verkompliziert unser Leben, das komische Ding. Ich meine, Gott finden wir ja alle ganz gut. Ja? Aber wie wäre das denn jetzt, wenn wir x Tage zurückgehen und sagen, gut, Browserverlauf jetzt alle hier raus. Wäre das okay? Ich will es nicht tun, ich werde es nicht tun, ich kann es auch nicht tun. Aber die anderen haben es schon getan. Glaubt mir, dass das, was ihr im Internet getan habt, irgendjemand schon von euch weiß. Herr Google weiß es. Andere wissen es auch. Ja, Gott weiß es auch. Ob ich es weiß oder nicht, ist nicht so relevant. Aber tatsächlich wollen wir eigentlich nicht. Wir vermeiden, wir glauben noch, wir träumen auch einen falschen Traum, dass wir irgendwie diese Todesangst, diese Verfolgungsangst von Gott loswerden, indem wir uns permanent ablenken. Und dann gibt es noch einen Punkt, ein ganz moderner Trend, Hyperaktivität macht unangreifbar. Wenn er sagt, ich bin Hyperaktivität, mit dem kannst du nichts mehr machen, den kannst du nicht mal ruhig kriegen, es schützt vor allem. Ja, da musst du irgendwie immer was machen. Das ist die beste Strategie, wenn ihr Menschen loswerden wollt. Behauptet, ihr seid hyperaktiv und habt ADHS oder irgendeine Krankheit. Das ist wunderbar. Ihr könnt euch immer ablenken, ihr könnt alles machen. Sagt immer, ihr seid Hyperaktivität. Wunderbar. Klappt. Ist ganz schwierig. Also ich meine, fangt mal so einen ein, der ständig am Rumhüpfen ist. Das ist. Und wenn er dann mal ruhig ist und den Fehler macht und dann sagt er, nee, ich habe ADHS. Mit mir kannst du nicht sprechen. Okay. Gut. Ganz wichtiger Punkt der Ablenkung. Nächster Punkt noch einmal zur Veranschaulichung, was eigentlich im positiven Sinn durch Technologie welche Sünden denn besonders kultiviert werden. Da könnte man natürlich alle aufzählen, aber ich möchte aus den Leitprinzipien, die ich vorher erwähnt habe, noch mal ein paar rausgreifen. Ein wichtiges Prinzip, mit dem wir ständig auch im Internet konfrontiert werden, ist die Frage der eigenen finanziellen Vorteile. Ja? Leute werden spielsüchtig, Leute gehen ins Internet, zocken rum, versuchen Geld zu verdienen oder geben ihr ganzes Geld aus. Dann gibt es dieses ganze Umfeld, in dem wir vorgegaukelt bekommen, dass wir irgendwie unsere Güter erhalten können, dass wir finanzielle Vorteile haben oder dass wir irgendwie in besonderer Weise dort Sicherheit bekommen, um unsere finanzielle Situation abzusichern. Ja? Sehr, sehr gefährlich und sehr motivierend für Sünden, dass man eben tatsächlich, wir haben es vorher gehört, versucht, reich zu werden, ohne dafür zu arbeiten. Die Bibel hat nichts dagegen, wenn wir arbeiten und reich werden, aber sie hat schon was dagegen, wenn wir im Internet jemand anders abzocken und dadurch reich werden. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich der eigenen gesellschaftlichen Vorteile. Wisst ihr, wie wichtig das ist, ein besseres Instagram-Profil zu haben als irgendein anderer Klassenkamerad? Ich weiß nicht, ob ihr jemals gefragt wurdet oder ob ihr darüber diskutiert habt. Ich bin letztens in der U-Bahn gefahren, neben mir saßen ein paar Jugendliche. Die haben sich so an ihrem Handy unterhalten, wie man das halt macht. Hier, guck mal, was ich gerade gepostet habe. Ja, das habe ich gepostet, ist doch viel besser. Wie findest du eigentlich mein Instagram-Profil? Ja, das ist ganz okay. Ja, was heißt ganz okay? Ist nicht gut. Ja, ich habe da so viel gepostet. Und ich habe mir gedacht, wow, was für ein Gespräch. Ja. Und am Ende waren sich alle einig, ja, dein Instagram-Profil ist wirklich gut und es ist super und du bist auch toll und alles gut. Und dann waren alle glücklich, sind aus der S-Bahn ausgestiegen. Ja, ich war auch glücklich, denn es war echt nervig. Ja. Aber das sind die Gespräche, die heute geführt werden. Ja. Ja, Stolz, Ehre, ich muss jemand sein, ich muss jemand darstellen, ich bewerte mich über, ich möchte jemand sein, der ich gar nicht bin, ich will nur einmal ein Star sein, einmal, einmal sollen alle auf meinem Facebook-Profil gewesen sein, einmal. Das war der letzte Post. Moment. Von jemand, der sich umgebracht hat. Einmal möchte ich, dass alle auf meinem Facebook-Profil sind. So krass geht diese Sehnsucht, einmal von allen Menschen geliebt zu werden. Und er hat seinen eigenen Tod angekündigt und hat in Foren sich verbreitet und was weiß ich was, und hat sich dann umgebracht und dachte, damit kann er den höchsten Level erreichen der Anerkennung. Fehler. Risiko, Verführung und vielleicht auch ein Rausch, den man entwickeln kann, um auf ganz viel Übertreibung und ganz viel Künstlichkeit zu akzeptieren. Dritter Punkt in dem Bereich der besonderen Sünden, die man kultivieren kann, ist der Bereich der Berauschung. Wir kennen ja auch die Bibelstellen, in denen es heißt, dass wir besser vom Heiligen Geist berauscht sein sollen als von Alkohol. Das gilt auch von dieser Anerkennungsschiene. Wir sollten nicht Anerkennung als Berauschungsprinzip suchen und nutzen. Dann gibt es aber andersrum auch noch eine Gefahr von Technologie, die wir auch nochmal erwähnen sollten. Das ganze Thema, was für eine Gefahr bringt es eigentlich für uns? Ja? Was kann uns eigentlich passieren, wenn wir Technologie, wenn wir uns im Internet benutzen, wenn wir uns dort präsentieren oder Themen, Inhalte verteilen? Also erstmal Thema Nummer 1, grundsätzlicher Internetnutzung ist, andere können etwas von uns stehlen, ob das Geld ist oder Daten oder was auch immer. Andere könnten uns erpressen oder nötigen, dass wir irgendwas tun, was wir nicht tun wollen. Ist dramatischerweise ein Riesenproblem für Kinder. Ja? Wenn du nicht das und das für mich machst, dann poste ich das Video. Ganz klare Erpressung passiert sehr oft im Internet. Ja? Du folgst mir. Ganz, ganz großes Risiko. Was? Wie komme ich raus? Wem kann ich mich noch anvertrauen? Wer kann mir noch helfen an dem Punkt, wo jemand anders mich unter Druck setzt und sagt, okay, willst du das wirklich sehen bei Facebook, wie du gestern Abend gekotzt hast, nachdem du gesoffen hast? Ja, willst du das deinem neuen Arbeitgeber in der Bewerbung zeigen, sehen? Viel Druck. Ja, das könnte uns tatsächlich passieren. Das ist ein riesengroßes Risiko. Und dann gibt es noch das Thema, das ich besonders schlimm finde, ist, dass unsere persönliche Hoheit verloren geht. Tatsächlich ist das Internet ein Medium, das das Ziel hat, Menschen zu versklaven, indem wir nicht mehr über uns selbst bestimmen können. Das heißt, es wird ein Status erzeugt, in dem andere über uns bestimmen, was wir tun sollen oder nicht. Das hört sich komisch an, aber ist ein ganz abstraktes Gebilde, wo ganz viele Komponenten zusammenkommen. Es ist relativ klar, was wir tragen sollen, wie wir aussehen sollen, was wir machen sollen, was Anerkennung bringt in der Klasse, welche Zeitung man lesen soll, welche Marken in sind. Irgendwie gab es das in vielen Formen auch, aber das Krasse am Internet ist, es kondensiert es sehr hoch und man wird sehr schnell fremdbestimmt. Oder es ist tatsächlich so, dass es auch im sanften Bereich passieren kann. Manchmal versklaven wir uns freiwillig, nämlich in die Ablenkung. Wir flüchten aus dieser Welt. Manchmal verfallen wir auch in diese mega Angst, von anderen versklavt zu werden, machen dann genau das Falsche. Manchmal denken wir auch, wir schieben die Probleme dann auf die Technologie, wenn wir irgendwann mal Fehler machen oder wenn wir irgendwo zuschauen, was entdecken und was sehen. Und dann gibt es noch dieses Feld, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht andere benachteiligen, dass wir selbst durch Inhalt oder Themen, was weiß ich was, Schaden auslösen oder anderen wirklich, andere, sagen wir erstmal einfach benachteiligen und dann vielleicht auch irreparable Schäden an Ehre und Persönlichkeit auslösen. Es könnte sein, dass wir Teil werden davon, dass Straftaten verschleiert werden. Das passiert im Internet leider auch oft. Ist das ein valider Punkt? Illegale Tauschbörsen, Filme, wie heißt das mit .tv oder was weiß ich was? Wie heißt es nochmal, wo man die Filme angucken kann? Wie? Kinos. Kinos. Was weiß ich was. Ja. Okay, oh. Schon schade, dass ihr das kennt. Ist schon wieder alt. Ist schon wieder alt. Was ist jetzt Sinn? Also es wird immer was Neues geben. Und das ist eben auch der zweite Teil. Es wird was Neues geben. Und es wird auch der Tag geben, wo ihr es nicht mehr wisst, wo dann die Generation nach euch irgendwas weiß. Es gibt eine sehr geringe Schwelle, was man selbst als illegal ansieht, ja, von den Sachen, die kommen. Und im Übrigen, das gilt auch alles für Reposting. Ja? Das gilt auch davon, wenn die Ausrede zählt nicht, das hat der gepostet, ich habe es nur gerepostet. Ja? Ja, du bist auch dabei. Du kannst auch Straftaten verschleiern, du kannst selbst Straftaten begehen, du kannst Haftungsrisiken eingehen, du kannst Bilder posten, wo die Rechte nicht klar sind, dann bist du mit dabei. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du selbst Sachen tust, wo du andere zur Sünde motivierst. Machen wir nicht, weiß. Aber ich glaube, das ist der allerwichtigste Bereich, wo wir selbst Sachen tun. Hast du das schon gesehen? Oh Leute, überlegt immer gut, wenn ihr andere irgendwo hinschickt. Ja? Und dann gibt es den ganz großen Bereich, wo durch uns selbst eben Menschen unter Druck gesetzt werden und bis hin zu Depressionen geführt werden. Gute halbe Stunde Einleitung, die anderen zwei Stunden gehen jetzt über Inhalte. Wir kommen zu Punkt 4, zu dem Thema Content. Und ich habe in dem Skript, muss ich mal selbst gucken, was ihr seht und was ich sehe. Der erste Punkt ist das, was man ansieht. Ich habe mal eine kurze Frage, was ist denn das Schlimmste, was denkt ihr denn, was das Schlimmste ist, was man ansehen kann im Internet? Drei Meldungen, drei Leute dürfen was sagen. Was ist das Schlimmste, was man im Internet ansehen kann? Pornografie. Bitte? Pornografie.
Gewalt. Sich selbst.
Sich selbst. Okay. Du hast nichts?
Andere Menschen.
Andere Menschen, ist das so schlimm, ey? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass... Deshalb hast dich von, du hast dich von Lars jetzt inspirieren lassen. Jetzt nochmal, Daniel?
Ich hätte eher gesagt, Lügen und Lügen im weitesten Sinne von Unwahrheiten, die das desillusionieren.
Das ist interessant, ja.
Ich finde beide am besten.
Genau.
Wir können ja so machen
auf Instagram. So, könnt ihr jetzt mal. Was hatten wir? Wir hatten sich selbst, wir hatten Pornografie und wir hatten. Andere und wir hatten, was hatten wir nochmal da?
Die Desillusion.
Ja, ich nehme meinen Finger aus dem Mund. Lügen, die desillusionieren. Das ist kompliziert und noch mit Fremdwörtern. So, wenn wir jetzt eine Abstimmung machen, wer würde das meistbeste Voting kriegen von den Leuten? Es ist relativ egal. Allein dieses blöde Voting-Prinzip ist schon ein Riesenproblem von Content. Ein Riesenproblem, denn es wurde ausschließlich dazu gemacht, dass man während die Leute einen Glückskick bei ihrem Voting kriegen, durch die Hintertür einbrechen kann. Es gab keine andere Absicht für Voting-Systeme, nicht um wirklich zu voten oder irgendwas zu wissen. Es interessiert auch niemand. Inhalt interessiert letzten Endes. Da kommen wir gleich noch drauf, wen das interessiert und wie das interessiert. Gehen wir erstmal auf das ein, was man eigentlich ansieht. Was sieht man im Internet an? Und ich habe als erstes auf meiner Liste stehen einen ganz anderen Bereich, nämlich Nachrichten, News oder Clips oder Spots oder kleine Inhalte. Tatsächlich glaube ich, dass unsere Welt zerbrochen ist in allem, was unter einer Minute geht oder in einzelne Sätze oder in Kleinigkeiten. Und dass es einen riesen Bereich gibt, den ganzen Bereich der News, also ganz kurz fragmentierte Inhalte. Und bevor ich auf das Thema eingehe, kurzer Schock für alle, manche wissen das. Ich persönlich lese keine News, nie. Ich habe keinen Newsletter abonniert, ich lese keine Zeitung. Ich gucke mir nie News in den sozialen Medien an. Und ich gucke mir kein NTV an, ich gucke keine Nachrichten im Fernsehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Es gibt ein paar News, die ich mir auch noch mal angucke, aber die haben mit Fußball zu tun, auch sehr irrelevant. Aber das hat wahrscheinlich das Einzige, wo ich tatsächlich mir kleine Clips angucke, weil so ein Fußballergebnis finde ich noch nachvollziehbar. Oder wenn die Kinder Fußball gespielt haben, dann gibt es halt News, wo ich mir mal die Ergebnisse angucke. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass alles, was wir dort angucken, was unter der Kategorie News läuft, grundsätzlich nicht relevant für uns ist. Ich behaupte das einfach und ich lasse mich gerne auf eine Streitdiskussion mit euch ein. Belegt mir mal irgendwas in den News der letzten Woche. Oder kurze Frage, kann sich irgendjemand noch an irgendeine News erinnern, die vor 3 Monaten gepostet wurde? Bitte?
Doris Day ist tot.
Die Chanel-Hüte hat der Jürgen heute.
Das war vor 3 Monaten.
Nee, aber innerhalb der
letzten Woche. Ja, nein, was heute exakt vor 3 Monaten oder in der Woche, die vor 3 Monaten begonnen hat, gepostet wurde. Ich habe keine Ahnung, ich lese keine News.
Was hast du denn heute vor 3 Monaten in der Bibel gelesen? Das hat ja wohl relevant. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, wahrscheinlich was zu dem Vortrag hier, würde ich mal sagen. Das ist einfach, aber ich würde es grundsätzlich nicht wissen, aber ich hätte es verarbeitet und es wäre auferstehungsfähig. Es wären diese blöden News wahrscheinlich auch. Das würde mir mehr bringen, mein Bibel-Auferstehungswissen von vor 3 Monaten als seine News, das behaupte ich. Okay, gut, dass du nicht dagegen argumentierst. Danke. Danke, Alex. Aber grundsätzlich, also, ich habe mich mit meiner Frau darüber unterhalten, dass in Österreich die Regierung gestürzt wurde oder sich selbst zersetzt wurde, wisst ihr? Und da habe ich mir gedacht, ist das nicht was für mich relevant ist? Hätte ich das nicht wissen müssen? Meine Antwort ist nein. Nichts an keinem Tag der letzten Woche in meinem Leben hatte mit Österreich zu tun. Und ich bin verantwortlich für dieses Territorium und die Vertriebsaktivitäten in Österreich. Trotzdem nichts. Null Relevanz. Also das einfach nur mal grundsätzlich über den Umgang mit Nachrichten. 99,9999% ist irrelevant. Setzt es mal in Relation zu der Zeit, die ihr damit verbringt. Die Sachen, die ihr bei Facebook anguckt. Wie viele dieser Videos haben geistlichen Nutzen für euch gehabt? Waren relevant für euch oder haben irgendwas Sinnvolles gemacht? Wie viele dieser Influencer-Videos über irgendein Produkt, das werbemäßig gelauncht wurde, damit ihr es nachher kauft, hat irgendeine Relevanz von euch gehabt? Also alle diese Clips und diese kleinen Sachen stelle ich hier aufs Podest und sage, was davon hat für euch in eurem geistlichen Leben irgendwas gebracht? Jetzt einige sagen, ja, aber letzte Woche haben wir in der Facebook-Gruppe den Bibelvers für die Predigt gehört. Ja, das ist gut. Das ist der Gewinnersatz. Ja. Das Dramatische ist, dass es nur eine Message war. Okay, macht euch Gedanken darüber. Vielleicht müssen wir auch eine Kultur entwickeln, wo wir ein bisschen gehaltvoller kommunizieren. Aber News an sich sind im Grunde nicht relevant. Es geht keinem, der News auf dieser Welt verbreitet, um den Inhalt. Alle Nachrichtenagenturen wollen nur Geld verdienen. Das Inhalt hat veröffentlich was du willst, ist egal, was passiert, Hauptsache es passiert was. Und es passt jeden Tag genau in 15 Minuten Tagesschau. Dazu kommt noch, dass News, also kleine, nicht recherchierte, nicht tiefe Nachrichten, psychologisch extrem gefährlich sind. Ich kann dazu das Buch von Daniel Kahneman empfehlen, der hat einen Nobelpreis dafür gewonnen, aber irgendwie ist es keinem aufgefallen. Der hat eigentlich relativ gut analysiert, dass unser Gehirn immer aus diesen kleinen Schnipseln eine Geschichte baut. Ja, also wenn ich jetzt höre, Doris Day ist tot, ich weiß nichts über Doris Day, aber wenn ihr irgendwas über Doris Day wisst, alles, was aus eurem Gehirn über Doris Day kommt, tak, 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 raus. Ja? Oder ich habe letztens ein Bild gesehen in einer Ausstellung, in der Diana, Lady Di, mit einem Stinkefinger abgebildet war. Also alles, was mein Gehirn hat sofort alles, was ich über Lady Di weiß, mit diesem Stinkefinger in Verbindung gebracht. Kann es sein oder nicht? Dann kam raus, dass diese Künstlerin nur Fake-Bilder macht und dass es nicht echt war. Aber mein Gehirn hat sofort alles im Kopf mit diesem Ding verbunden. Ja? Wow, so funktioniert unser Gehirn. Wunderbar, 1000 Seiten, das ist wert, Daniel Kahneman zu lesen. Das Gehirn kann es nicht abschalten, es hat keine Möglichkeit. Es hat einen super Filter, nämlich alles, was ich hören will und was ich vor allem als Lüge gerne produzieren will, das nehme ich extrem gerne auf. Ohne Energieaufwand, geht super schnell. Ja? Das Gehirn kann Ausschnitte von großen Bildern nicht unterscheiden, auch wenn es nachher abgelegt ist, wird alles zusammengebaut. Und es gibt den sogenannten Confirmation Bias, ich sehe, was ich erwarte. Ja, was auch immer da vorne passiert, ich baue das so um, dass es meinen Erwartungshorizont betrifft. Und da gibt es im Moment eine Technologie in der Psychologie, die ausgenutzt wird, wenn wir uns über einen Facebook-Skandal mit Cambridge Analytica nachher unterhalten oder vielleicht nochmal drauf kommen oder wann auch immer, wurden ganz gezielt Psychoprofile von Leuten genutzt und mit einzelnen Informationen gespickt, dass nachher das rauskam, was rauskommen sollte. Also man kann diese Gehirnfunktionen sogar manipulieren und beeinflussen. Durch News, durch kleine Fragmente, durch Informationen, die verteilt werden. Riesengefahr von Kleinigkeiten. Aufreißerische Sachen, halbwahre Sachen, schnell publizierte Sachen kann unser Gehirn nicht ausfiltern. Die werden zu schnell verarbeitet im Gehirn. Es dauert sehr lange, es ist sehr mühsam rauszukriegen, ob das überhaupt stimmt, was da ist. Bei Lady Di habe ich es jetzt rausgekriegt, weil das mit dem Stinkefinger irgendwie sehr abgefahren. Aber wenn das so halbwahr ist, hat unser Gehirn, es flutscht einfach durch. Dann gibt es eine andere Alternative, was im Grunde viel besser ist, besser recherchierte Informationen zu lesen. Wir haben hier vorne Buchempfehlungen heute gehört. Bücher sind Medien, die viel besser zu unserer Gehirnstruktur passen, viel besser aufgenommen werden, uns viel besser trainieren und Fähigkeiten, die wir haben, auch viel besser rausbringen als News. Man hat heute herausgefunden, dass News und diese Fragmente uns degenerieren im Hirn, uns schlechter machen, wogegen tiefe, auch komplizierte Sachen uns besser machen im Hirn. Wir gewöhnen uns tatsächlich dran. Ja? Also das, was am Anfang kompliziert erscheint, wir gewöhnen uns dran. Ja? Man kann ruhig mal in einer Predigt sitzen, die man nicht versteht. Aber man entwickelt Strukturen, komplexere Inhalte besser zu erfassen. Man kann ruhig Bibelstellen lesen, wir haben einen Bibelstellenplan vorgelesen. Ich glaube, Ludwig hat es oft genug betont, ihr müsst ja gar nicht verstehen, was ihr lest, aber lest Strecke, lest viel. Das Gehirn baut es schon zusammen, das stimmt. Dieses Prinzip stimmt. Ja, ich finde den Bibelleseplan deswegen jetzt nicht uneingeschränkt gut, ja, weil er eben das, man kann auch andere Bereiche abtriggern, man kann auch irgendwie Themenkonzepte und so entwickeln, aber es entspricht unserem Gehirn, es trainiert es sehr gut. Das ist eine der Funktionen, auf die unser Gehirn ausgelegt ist. Und dann gibt es noch so eine Welt, über die wir uns auch klar sein sollen. Es gibt mittlerweile Wissenschaftler, die Psychologen sind und die haben einen neuen Beruf und der heißt Captology. Schon mal gehört? Nicht Scientology, Captology. Wisst ihr, was Captology ist? Das ist die Lehre davon, Menschen gefangen zu nehmen durch Inhalte. Das sind Menschen, die verwenden den ganzen Tag darauf, Techniken zu entwickeln, um euch gefangen zu nehmen, um euch in den Sog zu ziehen und dann mit dem zu versorgen, wo sie selbst oder die Auftraggeber dahinter am meisten damit verdienen. Ja? Der kommt immer raus zu sagen, das hat doch nicht der andere gemacht, das habe ich selbst entschieden. Es war mein freier Wille, jetzt diese paar Schuhe zu kaufen. Ja? Aber ab der 17. Werbung, ja, wundere ich mich schon oder... Ich habe früher mal so ein Experiment gemacht, ich habe mein Auto gekauft und vorher war mein Konto überzogen, da habe ich lauter Briefe gekriegt für Kredite, Dann habe ich irgendwie 20.000 Euro für das Auto auf mein Konto gestellt, automatisch lauter Briefe für Geldanlage im Briefkasten. Ja? Da gab es noch gar kein Internet. Ich habe gedacht, diese blöden Banken, woher, was machen die da? Ja? Woher wissen die das, die Leute? Ja? Gab es damals schon, aber heute ist das super verfeinert. Captology ist so gut. Ihr wisst gar nicht, was die anderen über euch wissen. Die wissen ganz genau, was ihr als eure eigene Entscheidung akzeptiert. Ja? Und da gibt es ein gutes Maß an Komplexität. Also, wann immer ihr Inhalte aufnehmt, denkt dran. Dahinter könnte einer sitzen, der diesen Inhalt nur lanciert hat, um dich gefangen zu nehmen und irgendwo hinzuführen in sein eigenes Gefangenlager, wo er dir Böses antut. Dein Geld wegnimmt, deine Seele wegnimmt, dein geistliches Leben wegnimmt, deine sozialen Kontakte wegnimmt, deine Ankerpunkte, die dich rausbringen aus irgendwelchen Problemen. Nämlich zu irgendjemand gehen zu können und zu sagen, hilf mir. Das ist die Absicht dahinter. Es gibt andere Bereiche, wo Inhalte missbraucht werden. Ja, das ist eine ganz große Wissenschaft. Ja, es gibt Desinformationswissenschaften, das gab es schon in Kriegen. Also es ist keine Interneterfindung, sondern das ist nur vervollkommend heute. Aber wir sollten uns auch bewusst darüber sein, dass genau unter diesen Maßgaben auch Social-Media-Content veröffentlicht wird. Und wann immer wir uns irgendwo in diesen Medien, wo Content eine Rolle spielt, bewegen, sollten wir uns als erstes die Frage stellen, wer hat hier wirtschaftliche Interessen? Wer steht dahinter, wer möchte etwas von mir? Das ist nicht, weil ich jetzt Angst habe, dass ich mein Geld verliere oder sowas, sondern das erklärt einfach, warum ich überhaupt das präsentiert bekomme. Das heißt also, wenn du jung bist, kann man dir nicht viel Geld abnehmen und du denkst, es spielt keine Rolle. Aber wenn du dann 10 Jahre älter bist, wissen die schon 10 Jahre lang, wer du bist und wie du tickst. Und dann werden sie dir alles abnehmen, was du hast. Also verfallt nicht in die Liebe zum Moment und sagt, ich bin gerade heute noch geschützt. Ja. Geht davon aus, dass kein Bild, das jemals im Internet veröffentlicht wurde, jemals zurückgenommen werden kann. Dass Facebook nicht wirklich löscht, was sie behaupten zu löschen. Und dass jeder Inhalt, der jemals veröffentlicht wurde, auch ausgenutzt wird. Und in der Regel mit wirtschaftlichen Interessen. Auch Datensammler haben nicht Interesse, Daten zu sammeln. Auch Google hat kein Interesse, dir irgendwelche Ergebnisse zu zeigen. Das interessiert die überhaupt nicht. Lars.
Tim Cook von Apple hat mal gesagt, wenn ein Dienst kostenlos ist, dann bist du das Produkt.
Stimmt. Tim Cook ist der Vorstandsvorsitzende, der auf Steve Jobs gefolgt ist.
Da gehst du wahrscheinlich unter 6a eh drauf ein.
Genau. Dann gibt es noch einen Bereich, wenn ihr Inhalte seht, denkt daran, dass hinter den meisten Inhalten Betrug steckt. Und denkt daran, dass es einen Beruf gibt, der Influencer, nicht nur Captologen ist. Influencer akzeptieren wir ja als Beruf, es gibt ja manche, die werden das. Das sind einfach Menschen, die versuchen, möglichst viele Freunde zu haben, die gar keine Freunde sind, sondern nur Idioten, die Produkte kaufen, die der Influencer darstellt. Ja? Die müssen möglichst folgsam sein, möglichst gehorsam sein und alles das kaufen, was da gezeigt wird, damit es dem Influencer gut geht. Mhm. Überlegt gut, ob der YouTube-Einbauvideo, an dem nach am Ende so eine Tube kommt, mit der man dann alle Probleme in seinem Auto löst, auch wirklich Probleme im Auto löst oder von einem Influencer kommen. Auch hier gibt es wirtschaftliche Interessen, aber ich wollte nochmal auf diese Rolle der Influencer hinweisen, die tatsächlich, ich habe mal von so einem jungen Mädchen ein Zeugnis gehört, die gesagt hat, ich bin jetzt jahrelang Influencer nachgefolgt, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Interessante Erkenntnis, ja. Ich kaufe nur den Mist, den mir andere Leute sagen und verliere dabei meine Identität. Und dann gibt es noch einen anderen wichtigen Beurteilungspunkt. Von Social Media Content oder von jeder Form von Content, der öffentlich gezeigt wird, und das sind die staatlichen Interessen. Bitte vergesst nicht, dass Staaten ganz große Interessenslagen haben, um Menschen in ihrer Meinungsbildung zu beeinflussen und das auch unter strategischen Gesichtspunkten. Ja.
Kannst du nochmal kurz sagen, was Influencer sind und ja, wie sie auftreten?
Ja, okay, genau. Das müssen wir zuerst beantworten, Daniel, ich habe dich noch im Kopf. Also Influencer sind in der Regel junge Menschen, die im Internet einen sogenannten Internetkanal oder irgendwo einen Kreis von Menschen haben, die ihre Freunde sind oder die immer sich diese Videos von den Influencern angucken und in den Videos wird ein Produkt vorgestellt. Und das kann man dann auch relativ günstig mit Rabatt bei Amazon kaufen oder bei irgendjemand anders, der da gerade verlinkt ist und noch mit dran Geld verdient. Also die Influencer versuchen Menschen in ihrer Meinungsbildung für Produkte auf diese Produkte hinzulenken. Ja. Allein, dass es diesen Beruf gibt, ja.
Erst kürzlich ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung von einer Marketingfirma aus England, ich weiß nicht mehr genau den Namen, ich weiß nicht genau, wer der Auftraggeber war, Hilfestellung bekommen hat in einem Konzept, was entwickelt wurde, wie man am besten mit Leuten, die kritische Meinung haben, argumentiert, wie man am besten auch das genau, ich glaube, das ging von der GEZ aus, dass die GEZ quasi als gebührenzentrale Möglichkeiten findet, wie am besten kommuniziert werden kann, um den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen und das quasi durch raffinierte Kommunikationstechniken.
Der Fall ist auch egal, die Details, danke für den Hinweis, aber nehmen wir das einfach mal als Pauschalantwort. Das ist heute, was ist in einem Monat, das ist egal. Dort draußen ist eine Macht, die euch beeinflussen möchte, und zwar nicht zu geistlichem Wachstum, sondern einfach, wir kommen gleich noch auf eine Sache aus dem Content, den ihr produziert, dann führt sich das zusammen. Für uns alle existiert in dieser Welt ein Psychoprofil. Und dieses Psychoprofil beschreibt uns viel besser, als unsere Frau uns beschreiben würde. Denn es weiß alle unsere Internetspuren. Und früher hat man gesagt, ja, man hinterlässt Spuren. Das ist nicht der Fall. Wenn ihr euch vorstellt, oder wenn wir vielleicht nicht nochmal ein Bild anmalen darf, wir kommen nochmal, vielleicht, die Zeit wird nicht reichen, aber wir kommen nochmal auf den Bereich von künstlicher Intelligenz. Stellen wir uns mal vor, wir bewegen uns im Internet und es gibt irgendwelche Bereiche, an denen wir Fußabdrücke hinterlassen. Ich nenne es mal Fußabdrücke, das war nur früher der Begriff, es hat sich verändert. Jetzt kommen Maschinen und verknüpfen das, ja, und bauen das daraus. Und dann sind diese Maschinen in der Lage zu sagen, okay, wenn du montags um 7 Uhr ein Glas Wasser trinkst zum Frühstück, dienstags um 7 Uhr ein Glas Wasser zum Frühstück, Mittwoch um 7 Uhr ein Glas Wasser zum Frühstück, Donnerstag um 7 Uhr ein Glas Wasser zum Frühstück. Was ist dann hier um 7 Uhr?
Freitag.
Also was wäre am besten, wenn um 6.55 Uhr die Tür klingelt und geliefert werden würde? Wasser. Das wäre relativ einfach. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel in der Komplexität. Was dieses Feld aber jetzt macht, was moderne Maschinen heute machen, ist, sie besetzen das hier. Sie sagen, okay, 7 Uhr Wassertrinker. Was wissen wir denn über den Menschen, der um 7 Uhr morgens ein Glas Wasser trinkt? Vielleicht schon, das wissen wir vielleicht auch. Erstmal, er steht vor 7 Uhr auf. Das ist schon mal gut.
Er trinkt am Abend vorher.
Er trinkt am Abend vorher ordentlich was und muss seine Dehydrierung kompensieren. Ja, genau. Und dann wissen wir von ihm, dass er noch 2 Basica-Tabletten einfährt. Also der muss ein Alkoholiker sein. Tatsächlich behauptet Amazon offiziell, 6 Monate bevor jemand Alkoholiker wird, bereits zu wissen, dass er Alkoholiker wird. Steht im Buch Ego von Frank Schirmacher. Könnt ihr nachlesen.
Und DM weiß ungefähr 3 Monate bevor eine Frau, bevor sie weiß, dass sie schwanger ist, weiß DM, dass eine Frau schwanger ist. Einfach daran, weil halt Produkte für die Haut gekauft werden, wo andere Hormonausschüttungen stattfinden.
Und ja.
Amazon auch und Pampers.com, die haben auch so.
Also geht einfach davon aus, dass alles Verhalten, was in diesem Datensammlungspool ist, benutzt wird und berechnet wird. Genau, hört mir nochmal kurz zu, denn der wichtige Punkt kommt erst jetzt. Dann werden diese Felder ausgemalt durch Computerberechnungen. Die Punkte, das ist tatsächlich passiert, das Wasser um 7 Uhr ist wirklich passiert, ja. Samstag seid ihr zu spät aufhören. Der Computer rechnet hier die Felder aus zwischendrin, trifft Analysen und dann kommt einer und kauft diese Daten in diesem Feld. Was passiert jetzt? Der die Daten kauft, unterscheidet nicht, was sind echte, von dir gelebte Punkte und was sind berechnete Punkte. Das heißt, unser Sozialprofil. Wenn man in eine Datenbank was einträgt, kann man dahinter eintragen, ja, ist beim echten Leben passiert oder ist auf Facebook passiert oder was auch immer. Aber bei diesen Berechnungsdaten muss man immer dazu schreiben, habe ich berechnet, ist gar nicht sicher. Viele Maschinen funktionieren nicht so. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, ergeben sich Bereiche, wo nicht mehr zu erkennen ist, was sind tatsächlich erfahrene Punkte, was sind berechnete Punkte? Das heißt, entsteht ein Sozialprofil, wenn da was schief geht, wenn die 7 Uhr und die 2 Basica-Tabletten, ja, von seinem Arzt angeordnet waren, ohne dass er einen gesoffen hat, ja, sollte man den Arztbericht kennen, wenn der halt gerade nicht da ist. Vielleicht hat der Arzt doch ein sicheres System, als er denkt, dass er es hat. Und dann kommt vielleicht was Falsches raus.
Und irgendwann kriegt man dann keine Versicherung
Und dann beantragst du deine Krankenversicherung und die sagen, nee, du wirst in 6 Monaten Alkoholiker. Dann haben wir das Problem. Also diese, denkt einfach dran, wir werden das nicht vermeiden können. Ich habe keine Angst vor diesem Zustand, dass das jetzt alles immer negativ ausgeht, sondern man braucht halt einfach die negativen Beispiele, damit er noch wach bleibt. Ja? Die können grottenlangweilig sein, die können erst in 10 Jahren spannend sein, aber denkt einfach dran, jedes Like zu einem Bild wird interpretiert. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass es darum geht, ob ihr Bilder liked, sondern da steht drin, was weiß ich was, Veronika mag Landschaftsbilder, Jörg Zander mag Babybilder mit Windeln und was weiß ich was, ja. Und unter irgendeinem Like, ja. Und es wird interpretiert werden, ja. Und wenn jetzt was weiß ich was bei mir steht, ich mag alle Möglichkeiten von Süßigkeiten, dann ist mein Profil schnell da. Das ist in eurem Kopf schon entstanden. Das macht die Maschine auch. Was ihr im Kopf macht, macht sie auch. Das einfach zur Erklärung. Okay, noch weiter in dem Content, was wir angucken. Es gibt noch eine andere wichtige Sektion, habt ihr schon erwähnt, Pornografie und illegale Inhalte. Pornografie haben wir erwähnt, abgehandelt, hat Jürgen drüber geredet, illegale Inhalte. Ich will nur noch mal darauf eingehen. Seid extrem vorsichtig, lasst sein, versucht es gar nicht, illegale Inhalte anzugucken. Illegale Inhalte werden euch nicht produziert, nicht gegeben, damit ihr diese Inhalte anguckt. Im Hintergrund werden eure Computer ausspioniert und die Konten von dem Papa abgeräumt. Fertig, wenn es geht. Man nennt es dann Phishing oder man nennt es sowieso oder irgendwelche Schläfersoftware, die ganz lang wartet, bis der Papa wieder da ist oder was auch immer. Ja?
Kannst du mal sagen, was illegale Inhalte sind?
Ja, also ich kann es eigentlich nicht. Also das Gegenteil von legalen Inhalten. Also illegale Inhalte, die ich jetzt meine, sind erstmal alle Inhalte, für die man eigentlich bezahlen müsste. Also wenn man ins Kino geht, muss man für einen Film bezahlen. Wenn man bei Netflix irgendwie Filme angucken will oder Serien, muss man dafür bezahlen. Aber man kann die auch kostenlos über irgendwas.ru kann man alles angucken. Ja? Und im Moment ist gerade Aserbaidschan im Trend, da kann man alles angucken. Was wollt ihr? Ein Film, der nächsten Monat rauskommt, könnt ihr jetzt schon im Internet angucken. Das ist illegal. Ja? Also alles, was eigentlich Geld kostet und man spart sich diesen Zahlvorgang. Extrem vorsichtig damit sein. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Und ich will nicht zu schnell reden, denn wir kommen nochmal auf den zweiten wichtigen Bereich, auf alles, was wir selbst produzieren und verbreiten. Aber dieser Content-Punkt ist extrem wichtig. Also wir müssen auch immer unterscheiden, was ist Content und was sind Maschinen, was ist Hardware, mit was beschäftigen wir uns. Diesen Punkt C, Big Data, habe ich hiermit quasi abgehandelt, um euch mal zu erklären, dass diese große Welt der Datensammlung sehr ergänzt wird mit vielen Berechnungen und daraus wird dann abgeleitet, wann das Auto, das alleine fährt, bremst oder nicht. Aus allen Analysen von Autofahrern, die man halt so kennt. Wie soll man es auch sonst machen? Ja? So wird aber auch euer Persönlichkeitsprofil erstellt und es besteht eben nicht nur aus Fakten, sondern es besteht aus dem, was ihr hinterlasst. Also wenn ihr im Internet euch selbst besser darstellt, als ihr seid, wenn ihr irgendwas Falsches angebt, wenn ihr zu viel liked oder mögt oder was weiß ich was, es kommt irgendwann auf euch zurück. Also ich rede besonders mit den Jüngeren jetzt. Ja. Für uns Ältere, die wir durch diese Phasen gehen, spielt es auch noch eine sehr große Rolle. Wir könnten leichter argumentieren, dass es nicht mehr so eine große Rolle spielt, das glaube ich aber nicht. Aber für die Jungen ist es extrem wichtig, dass Psychoprofile, dass ihr noch ihr selbst seid und nicht diese Internetpersönlichkeit dann auf Dauer übernimmt. Passt extrem auf bei allem, was ihr irgendwo postet, was ihr irgendwo veröffentlicht. Und passt extrem auf, wenn ihr über andere Personen was veröffentlicht. Ja, es ist jetzt das Thema, das, was wir selbst produzieren oder das, was wir selbst verbreiten. Das ist auch ein riesen Verantwortungsbereich für uns Christen. Wir erzeugen mit dem Content, den wir in sozialen Medien abgeben, sehr leicht Abhängigkeiten von Anerkennung durch andere. Und ich möchte nur auf ein Prinzip hinweisen, und das ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig, Frust kommt durch Vergleich. Wenn wir überlegen, wer hübscher ist, wer schöner ist, wer schönere Klamotten hat, Einer hat den schönsten Anzug an und alle anderen sind frustriert. Geistlich geht es nie darum. Es geht nie um diese eine Person. Geistlich gibt es keinen von uns, der hübscher ist als der andere. Wir müssen uns auch nicht hübscher machen. Wir müssen unsere Fotos nicht besser machen. Und wir müssen nicht die Anerkennung anderer suchen. Durch egal welchen Inhalt. Die Anerkennung anderer ist egal. Sie ist sogar gefährlich. Anerkennung ist verführerisch. Ich habe mal irgendwo gelesen, den Satz fand ich super. Ich glaube, es war auch in diesem Smartphone-Buch. Helden werden an Taten gemessen, Stars am Aussehen. Lasst euch auch da nicht ein. Aussehen ist nicht so relevant, wie ihr denkt. Im Netz ist niemand gleich. Es werden Stars kultiviert und in der Regel durch Aussehen. Dann gibt es noch einen Punkt, der durch veröffentlichten Content sehr schnell passiert oder mit dem wir sehr schnell konfrontiert sind. Es entsteht sozialer Druck, auf andere Leute irgendwas zu tun. Und es steht auch ein sozialer Druck, ständig irgendwo weiterzumachen mit diesen Informationen. Also es gibt eine anerkannte Krankheit heute, die heißt FOMO, Failure of Missing Out auf Englisch. Das ist sozusagen das Ich-verpasse-etwas-Syndrom. Ja? Also Menschen, denen man das Handy wegnimmt und die können morgen nach dem Aufstehen nicht auf ihr Smartphone gucken und haben nicht die neuesten Nachrichten und wissen nicht, was ihre Schulkameraden gemacht haben, werden krank, entwickeln körperliche Symptome, genau wie bei einer Grippe, indem sie wirklich Angst haben, was zu verpassen. Ja, also Larissa, ich gucke dich an, das ist jetzt gerade ein Zufall. Ich war einer der traurigsten Momente, die ich erfahren habe, ist, glaube ich, dass du deine Abi-T-Shirts nicht bestellen konntest, weil du kein Facebook-Profil hattest. Ich fand das so sensationell, ich muss das jetzt gerade in dem Zusammenhang, ich finde es so sensationell, ich habe gesagt, ich werde es nie vergessen, dieses Beispiel dafür. Hier ist echt jemand ausgelassen worden, weil er kein Facebook-Profil hatte. Der hat sein T-Shirt verpasst. Ist dein Leben deswegen jetzt in die Grütze gegangen? Nein, aber es war schon hart, oder? Es war schon hart. Und das ist das, was passiert. Wir erzeugen eine Welt, wo Leute, die was verpassen, Außenseiter werden. Und wer aus der Gruppe rausgenommen wird, ist besonders angreifbar. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, da will keiner hin, dann entwickelt man Angst. Es gibt viele neue Krankheiten, unter die auch die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen sind, aber dieses Failure of Missing Out ist ganz schwierig. Ängste entstehen in sozialen Medien und es gibt auch mittlerweile die Erkenntnis, es ist auch kein Geheimnis mehr, man dachte, dass soziale Netze Menschen zusammenbringen, was tatsächlich passiert ist, sie trennen sie voneinander. Soziale Kontakte werden weniger, Vereinsamung tritt ein. Fragt mal die Leute, die sehr aktiv sind in sozialen Medien. Die sind alle einsam. Das, was, über was sie sich beschweren, ist, sagen, sie wollen einfach, Mensch, sollen wir nur mal ruhig mit irgendjemand reden können, ohne diesen Druck hier und da und guck, und bei der Anna ist noch das passiert und bei dem noch und da und der. Ach, nee. Das führt dazu, dass man, letzten Endes führen die sozialen Medien in besonderer Weise dazu, dass Menschen vor ihrem Computer vereinsamen. Und ich sage immer, wie schlimm ist es, vor einem Netzwerk vereinsamen? Wie schlimm, das ist wie wenn man vom Essen verhungert. Dramatisch. Und das ist genau das, was vor dem Computer passiert. Dann gibt es noch was ganz Schlimmes, die Realität wird zum Feind. Wir haben sehr oft, dass junge Menschen, die sich sehr viel mit Informationen umgeben, in Lügengerüsten sich verstricken, die Langsamkeit nicht mehr erkennen können und suchen. Sie können mit der Langsamkeit in der Realität nicht mehr umgehen. Sie brauchen mehr Input, sie brauchen mehr Pitches, sie brauchen mehr Sachen, die passieren müssen. Ja? Und dann gibt es auch ein Problem der Realität, die kann man so schlecht pimpen, man kann sie so schlecht verschönern, man kann sie so schlecht aufmotzen. Ja? Es ging in den 80ern mit dem Fuchsschwanz am Manta, aber heute sehr begrenzt. Da konnten die Leute das noch, aber heute... So Designer-Schleudern kommen doch nicht mehr gut an. Ja? Und dann gibt es noch das Problem der Unfähigkeit zu kommunizieren. Man stellt heute fest, dass im echten Leben Menschen wieder kommunizieren lernen müssen. Sie müssen sich aus den sozialen Medien verabschieden, um wieder reden zu können, um lange Sätze bilden zu können. Sie müssen Bücher lesen, um Relativsätze wieder zu verstehen. Es ist dramatischer, als man denkt. Sie sind auf einem Niveau angekommen, dass diese Spotlights, diese kurzen Sätze, ja, in der Bildzeitung gilt das Prinzip, mehr als 4 Worte ist schon eine andere Sprache. Jeder Bild-Zeitungsredakteur darf maximal 4 Worte in einem Satz verwenden, ansonsten muss er sich rechtfertigen, warum er so Bandwurmsätze verwendet. Das ist kein Fake, das ist wahr. Das ist so. 4 Worte. Das Ziel ist, alles in 4 Worten auszudrücken. Lest die Bild-Zeitung oder mach's auch nicht. Das geht natürlich nicht, aber das ist Ziel. Das ist Ziel, ja. Nee, ich mache keine Werbung für die Bild-Zeitung. Lasst es auch sein. Das ist, ich meine, Bild-Zeitung lesen ist wie Asbestinjektionen, ja, bringt nichts. Ja, das ist. Also, diese Krankheit entsteht in der Regel beidseitig aus dem, was man publiziert und was man eben auch nicht publiziert. Und dann gibt es noch das Problem und ganz kurz ein Hinweis der totalen Transparenz. Auch über das, was man veröffentlicht, daraus gibt es wirklich, es ist ein Problem, wenn man komplett transparent wird. Wenn ihr das mal verstehen wollt, lest das Buch The Circle oder guckt den Film an, der jetzt gerade gedreht wurde. Der offenbart dieses Problem in einer schönen Art und Weise. Und man kommt ins Nachdenken, warum es eigentlich nicht gut sein soll, wenn jeder alles über den anderen weiß. Oder vielleicht diese eine Macht, diese totalitäre Macht, alles über einen weiß. Wo ist eigentlich das Problem? Wenn du okay bist, ist alles okay. Aber ein Fehler. Was ist dann? Ja, also im gewissen Sinn, selbst im biblischen Sinne gibt es einen großen Respekt davor, dass nicht jede Sünde aufgedeckt werden muss. Dass wir nicht, man darf auch keine Sündenwerbung betreiben. Es ist auch nicht gut, wenn wir uns hinstellen und sagen, ja, ich bin ja ein Sünder. Wir trainieren uns gegenseitig an, dass wir Sünde akzeptieren. Sünde kann uns beschämen, aber man sollte sie nicht öffentlich rumzeigen und damit prahlen, ich bin ja auch ein Sünder oder so. Tut's besser nicht, ja. Und Transparenz ist gar nicht so gut, wie ihr denkt. Als Christ verstehen wir das eher, es ist eine Riesengefahr da drin.
Ist das ironisch gemeint gewesen?
Bitte?
War das jetzt ironisch gemeint? Wir sollen nicht sagen, dass wir Sünder sind.
Nee, wir sollen keine Werbung damit machen. Also es gibt schon so diesen Trend dazu, ach ja, ich bin ja auch ein Sünder, aber es bleibt zu unspezifisch, ja, so man hausiert mehr damit, als dass man ein echtes Sündenbewusstsein entwickelt. Ob ich mir selbst das Label gebe oder nicht, das ist nicht dadurch bestimmt. Ich möchte nicht, dass ihr meine Sünden könnt. Ich möchte es einfach nicht. Ich finde es nicht gut. Es tut euch nicht gut und mir nicht gut. Keinem tut es gut. Das ist schlecht für eure Köpfe. Für keinen ist es gut. Und ich brauche mich auch nicht hinstellen und immer sagen, dass ich ein Sünder bin und dann nicht irgendwie das spezifizieren. Ich würde lieber warnen dafür. Ich würde lieber in einem anderen Duktus mit Sünde umgehen, dass es eine Gefahr ist für uns, als dass ich mich hinstelle und sage, ja, wir sind ja alle Sünder, ist doch klar. Das ist gefährlich. Diese Verharmlosung durch dieses viel drüber reden. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich nochmal über selbstgemachten Content speziell erwähnen will. Die Liste ist lang. Und das sind SMS beim Autofahren oder WhatsApp. Also das heißt bei mir hier tippen beim Fahren. Das ist der schlimmste Content, den man verbreiten kann. Ja. Das ist eigentlich das schlimmste Negativurteil, was wir uns über unser Leben geben können. Dass es uns so wenig wert ist, dass wir riskieren, für eine SMS zu sterben. Boah, wenn ihr schon auf dem Level angekommen seid, Leute. Also vielleicht gibt es einmal in deinem Leben einen Tag, an dem eine SMS irgendeine Bedeutung hat auf dem Planeten, ja, wo du irgendwas retten kannst. Vielleicht können wir irgendwas retten, aber die meisten SMS sind doch, ich komme 10 Minuten später, ja, oder was weiß ich was, Mist, ich habe die Milch vergessen, ja, wen interessiert, Entschuldigung. Fahrt nach Hause und dann geht halt Milch holen oder kommt halt 10 Minuten später und gewöhnt euch an, das nächste Mal pünktlich zu sein. Entschuldigt euch und dann ist gut. Also es gibt, nee, ich gehe jede Wette ein über jede Kommunikation. Es gibt nichts, was ihr beim Fahren tippen müsst. Nichts. Ich glaube auch dann nicht, dass man beim Fahren rauchen muss oder essen oder was weiß ich was. Aber ich glaube auch nicht kommunizieren, indem man nach unten guckt und tippt. Ja? Ich mache immer ein Spiel mit meinen Kindern, wenn ich im Auto sitze. Ich sage immer, in dem Auto da vorne zieht nach links SMS. Dann gucken wir rein. Ja, schön nach unten geguckt, wieder eine SMS. Das kann man doch sehen mittlerweile, ja. Und das ist, also es gibt so einen Typ, der mal irgendwie mit 200 in eine Polizeikontrolle gefahren ist, ja, während er eine SMS geschrieben hat, weil die Polizei jemanden aus dem Busch geholt hat, der eine SMS geschrieben hat. Also, so weit kommt es noch. Gut, das war das Letzte zum Thema Content.
Gehst du noch auf Metadaten ein?
Warum?
Nee, weil das ja letztlich auch Inhalte sind, die generiert werden und im großen Kontext.
Ja, nur im Thema, ich glaube, dass ich schon abgehandelt habe. Also wir haben zu wenig Zeit, um jetzt, also die Metadaten sind ja im Grunde das hier. Ja, oder, ja, im Grunde haben wir es damit abgehandelt, würde ich jetzt mal sagen. Den Flickenteppich mit den Ergänzungen haben wir und den Fehler in den Berechnungen haben wir abgehandelt. Jetzt kommen wir zur Kommunikation, wie wir Inhalte verbreiten, indem wir kommunizieren. Denken wir immer dran, unser Gehirn baut alles zusammen, auch die kleinsten Fragmente, das hatten wir schon. Und denken wir immer dran, andere bauen von uns Soziogramme auf. Also was Facebook macht im Moment ist über WhatsApp, also Facebook ist eine Firma, die seitdem sie gegründet wurde, jedes jeweils gegebene Versprechen gebrochen hat. Ja? Nur um das mal ganz klar zu machen. Das ist keine, das ist ganz wenig Wertung, es ist viel Fakten, aber natürlich meine Wertung ist, wenn es so geht, dass einem die Leute vertrauen, wenn dir 1 Milliarde Menschen vertrauen, weil du jedes Versprechen brichst, cool. Wieso soll ich dann meine Versprechen halten? Ja. Es scheint zu funktionieren, weil die Leute bedingungslos sich trotzdem hingeben. Ist egal, ob das jetzt Facebook ist oder andere, oder ob das Instagram oder was weiß ich was ist. Facebook hat ja WhatsApp, wie gesagt, aufgekauft. Und das heißt, über WhatsApp werden, wenn ihr WhatsApp nutzt, und am Anfang werdet ihr bei WhatsApp gefragt, ob eure Kontakte freigegeben werden und dann zieht Facebook alle eure Kontakte ab. Das heißt, über diese Informationen baut sich Facebook aktuell Sozioprofile auf von Leuten, die keinen Facebook-Account haben und kann mit den Kontakten aus WhatsApp jeden identifizieren, der unter einem falschen Namen bei Facebook ist. Also wenn du dich ABC Superstar nennst und heißt aber Thomas Tanacek, dann wissen sie aus jedem von euch, der WhatsApp hat, aus diesen Informationen, was ihr in eurem Telefon habt, bin ich schon ein Profil. Und dann kommen ganz, ganz, ganz viele Sachen, um zu beurteilen. Wenn ihr jemals geschrieben habt, ja, der Thomas ist ja ein Idiot, dann weiß das Facebook auch, dass ich ein Idiot bin und stammt es in mein Profil. Und dann kommt dazu, dass er gerne Fußball mag und dass er in die Gemeinde geht und dass da auch nur Idioten sind und schon haben sie ein Netzwerk von Idioten. Das ist das, was Facebook baut. Und dieser Teppich, der da aufgebaut wird, das, was zusammengebaut wird, beeinflusst natürlich auch unser Kommunikationsdenken oder sollte unser Kommunikationsdenken beeinflussen, zumindest ab jetzt in dem Sinn, dass egal, was ihr in einem Chatprogramm eingibt, was ihr in der E-Mail schreibt, potenziell von irgendjemand gelesen und ausgewertet wird. E-Mails in der klassischen Form ohne Verschlüsselung sind alle komplett lesbar. Das ist vielleicht mal für Kommunikation wichtig. Nur E-Mails, die end-to-end verschlüsselt sind, werden nicht gelesen. WhatsApp-Nachrichten sind immer end-to-end verschlüsselt, werden trotzdem gelesen. Und das ist das Problem von aller Form von Kommunikation, die wir haben, dass ein Risiko besteht, dass sie gelesen werden. Das meiste ist völlig uninteressant, hat heute keine Relevanz und fällt auch nie auf uns zurück. Aber das Problem gerade bei solchen offenen Plattformen wie WhatsApp und das Dumme an WhatsApp ist, es gibt kein Konkurrenzprodukt dafür. Wenn wir jetzt WhatsApp nur sicher hätten, würden wir ja alle da drauf gehen. Ja, aber was ist die Alternative zu WhatsApp? Papier, Briefe? Wie kann man auf einen Brief schreiben, ich komme 10 Minuten zu spät und dann in der Post abgeben? Das funktioniert nicht. Also wir brauchen irgendwas, was schneller geht, um schneller zu kommunizieren. Es gibt ein paar sichere Systeme, aber WhatsApp ist halt einfach so weit verbreitet. Aber wir sollten halt wissen, wenn wir bei Facebook sind, ein Gericht in Deutschland hat entschieden, dass Kommunikation von WhatsApp, ich habe jetzt gesagt, wenn wir bei Facebook sind, ich meine natürlich bei WhatsApp sind, aber damit bei Facebook, Gericht hat entschieden in Deutschland im Jahr 2017, dass jeder, der bei WhatsApp sein Kontaktverzeichnis freigeschaltet hat, deliktisch handelt. Also eine Straftat begeht. Ja? Aber es ist noch keiner dafür verurteilt worden. Das hat einmal nur ein Gericht gesagt. Man weiß jetzt nicht so recht, was man jetzt machen soll. Sollen wir jetzt alle Menschen in Deutschland verurteilen, die WhatsApp haben, auf 10 Euro Strafe oder auf 1000 Euro Strafe? Sollen wir jetzt WhatsApp beenden? Ich meine, das überschreitet die Gesetze, das ist auch festgelegt, aber keiner macht was. Ja, das ist so wie der Anrufbeantworter bei der Feuerwehr, ja. Wir wissen, das Haus brennt und da darfst du mal auf den Anrufbeantworter sprechen und die Feuerwehr schläft weiter, ja. Etwa so in dem Status sind wir, es passiert halt einfach nichts. Mal gucken, wann was passiert, keine Ahnung, vielleicht hat der Staat auch Interessen daran, kann ich nicht beurteilen, Aber im Grunde ist das Thema schon durch, man weiß es, es ist zementiert, aber trotzdem bleibt es noch da. Also ich werde immer gefragt, was ist meine Empfehlung? Ja, ich glaube, dass im Grunde SMS sicherer sind als, als WhatsApp. Und ich glaube auch, dass andere sichere kleine Systeme wie Threema oder Signal oder sowas besser sind, aber die sind halt nicht weit verbreitet. Aber wenn ihr das in eurer Familie machen könnt, in kleinen Kreisen, dann geht auf andere Programme, wo nicht halt gleich alles geklaut wird von eurem Handy und bei Facebook landet. Und löscht WhatsApp. Also eine kleine Anekdote nochmal, nicht um euch zu frusten, aber die ist wirklich wahr. Ich habe bei WhatsApp meine Kontakte nicht verlinkt. Ich habe es mal Ute gezeigt. Es gibt einen Zeugen im Raum. Da sieht es so aus, dass ich nur Nummern sehe und keine Namen, weil es ja nicht mit den Kontakten verknüpft ist. Ute wollte das mal sehen, habe ich mal gezeigt. Dann ist mein Telefon abgestürzt und ich habe ein Backup hochgeladen. Und seit diesem Backup ist alles verknüpft. Ohne, dass ich das jemals freigegeben habe, ist durch die Wiederherstellung eines Backups mein Kontaktverzeichnis für WhatsApp freigegeben worden. Ist mir aufgefallen, dass ich auf einmal in WhatsApp alles gesehen habe. Ohne, dass ich es beeinflussen konnte. Das ist natürlich gegen alle Regeln. Es verstößt gegen jede Datenschutzvorschrift. Habe ich das angezeigt? Naja, man, könnt ihr euch ja denken. Man hat einen langen Tag, wenn man alles anzeigen will, was da schief geht. Aber wir sollten eben nicht naiv sein an der Stelle. Das ist einfach meine Bitte daran, wenn ihr mit solchen Sachen umgeht. Gerade WhatsApp ist ein echtes Problemmedium. Und denkt immer an die Versprechen. Ja, WhatsApp hat ja versprochen, dass nie Werbung auf WhatsApp geschaltet wird. Vor ein paar Monaten haben sie veröffentlicht, dass sie jetzt Werbung veröffentlichen. Gibt es noch ein Problem mit Kommunikation? Das ist das Chatten und Chatsprache. Ich hatte es schon erwähnt. Komplette Verrohung. Sätze, Satzzeichen, Groß-Kleinschreibung, echte Sprache, Nebensätze. Funktioniert nicht beim Chatten. Am besten ein Buchstabe, Symbol, Emojis und zu jedem Mist muss man zumindest mal so einen rausschicken, oder? Oder so einen, oder eine? Ja, kann man gar nicht alle nachmachen, so hübsch sind die. Aber das muss schon raus. Eine komplette Verrohung der Sprache. Ja, ich bin nicht so der Verfechter davon, dass man immer Anreden machen muss, wenn man genau weiß, von wem die WhatsApp kommt. Also, weiß nicht, ob ich dann drunter schreiben muss, ich bin's, Thomas, hallo. So wie früher am Telefon, wo man nicht wusste, wer anruft. Das, glaube ich, kann man überbrücken. Aber dass man schon versucht, Sprache zu verwenden und nicht Kindergestammel, das wäre schon okay. Also das würde auch unser Gehirn besser trainieren, ordentlich zu kommunizieren, dann außerhalb der Chats. Denkt beim Chatten daran, nicht andere zu verletzen. In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Da steht nicht drin, der potenziell verletzt, sondern der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Denkt dran, schwatzen ist verletzen. Denkt auch daran, dass ihr Gott nicht zum Zorn reizt. Ja? In Psalm 90 heißt es, dass uns unser Geschwätz zum Fallstrick wurde. Oder denn alle unsere Tage sind dahingeschwunden durch deinen Zorn. Wir haben unsere Jahre zugebracht wie ein Geschwätz oder Mitgeschwätz von mir aus. Ja, denkt dran, dass es gegen uns gehalten wird. Wir sind im Blick. Und es ist auch Einfallstor von ihr Lehren. Ja? An Timotheus sagt Paulus hier, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige Geschwätz, denn es ist Einfalltor für die falschen Lehren, sag ich mal. Zitat, nicht 100% genau, aber falsche Lehren durch Geschwätz, durch Rumgebabbel, durch nicht prüfen, was auch immer. Like-Falle haben wir abgehandelt, dann kommen wir, also wenn ihr zu der Like-Falle was haben wollt, in dem Skript habe ich von der Süddeutschen Artikel, der beschreibt es sehr gut und sehr kurz. Also Facebook war eigentlich nie ausgelegt, um Menschen zu verbinden, sondern einen Dopaminrausch bei denen auszulösen, Glückshormone zu erzeugen und während der Phase der Glückshormone sie wirtschaftlich auszubeuten. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Es ist allgemein bekannt, ja, die Gründer sind ja ausgestiegen bei Facebook. Das hat dann die Absicht geoffenbart, dass es eigentlich nicht darum geht, Kinder glücklich zu machen, sondern dass es darum geht, Facebook-Eigentümer reich zu machen. Kommen wir mal zum Punkt 5, Hardware und Umgang mit Geräten. Ist es soweit okay vom Content? Wir könnten noch viel diskutieren. Ich weiß, ich komme schon hier in so eine Hans-Rosenthal-Mentalität, den Drang zu verspüren, schnell reden zu müssen. Alex?
Also, nochmal so zum Thema Content, was man sich ansehen sollte oder welchen Content man so produziert. Da gibt es dieses OMA-Prinzip. Das heißt Oma und man sagt einfach, das, was du dir mit deiner Oma ansehen würdest, das kannst du dir ansehen. Und alles, was du deiner Oma nicht zeigen würdest, Das ist kacke. Das sollte man sich nicht ansehen. Das mag das alles sehr vereinfachen, aber es gibt so einen gewissen Gedanken. Ne?
Ja,
dass ich meine Oma nicht zeige, das ist.
Das ist okay, das ist gut. Bei dir klappt es mit der Oma, ich würde es mit meiner Frau teilen.
Oder so.
Ja. Ich würde sagen, wenn meine Frau meinen Computer angucken kann, dann ist es okay. Und wenn sie nachvollziehen kann, die kann meine Browsing-Historie angucken, die kann meine Bilder angucken, kann sie eh, die kann in meinem Mail-Account, also von daher, schützt mich. Aber ich bin da voll bei dir. Ob es die Oma ist, die Ehefrau, die Kinder oder irgendjemand anders, andere helfen. Lasst andere helfen, auch bei selbstveröffentlichtem Content hilft auch sehr gut. Also es ist ja manchmal die Frage, was ist der praktische Hinweis? Sollen wir jetzt aus Facebook raus? Ja, die Antwort ist ja. Geht aus allem raus, wo ihr das Gefühl habt, es ist geistlich nicht nahrhaft und mit dem, was ihr gehört habt, habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Kritik. Geht da raus, ihr braucht es nicht. Glaubt es mir wirklich, ihr braucht es wirklich nicht. Ich meine es wirklich ernst. Ja? Ich glaube auch, dass ihr keine News braucht. Ich glaube auch, dass ihr den ganzen Content bei Facebook nicht braucht. Ein Leben ohne Facebook-Content ist völlig okay. Ist super gut, sehr sympathisch, ja. Ich glaube auch, dass ihr bei allen anderen sozialen Medien aussteigen könnt, sofort, macht es sofort, aber ihr müsst nicht. Ja, also es ist nicht so, dass dadurch sofort, also dadurch bekommt nicht der Teufel souveräne Herrschaft über euch, sondern es sind Fallstricke, es sind Kunstgriffe, um die euch letzten Endes ablenken von all den Prinzipien, die wir haben. Behaltet die Prinzipien wahr, sagt, es gibt vielleicht Sachen, die gut sind inhaltlich. Es wird auch als Pauschalausrede benutzt, ich will ja nur das Evangelium verkünden. Ich behaupte, es sind viele, die das sagen und wenige, die das tun. Ja, es ist gefährlich, weil dahinter wird dann doch irgendwie wieder so ein Action aufgemacht, wo man sich versteckt und doch was anderes macht, weil man muss ja nachher das Evangelium noch verkündigen. Ja, das ist so wie mit meiner stillen Zeit, die ich abends rausschiebe. Mache ich dann doch irgendwie nicht, aber ich habe es ja gewollt. So, denke ich auch, ist das Problem. Also man kann schon die Sachen vermeiden, man kann da rausgehen, ich empfehle es auch. Es bringt weniger Verführung. Ja? Aber ich würde nicht sagen, es muss jetzt sein, um geistlich sauber zu leben. Nö. Geht auch anders. Ja?
Das heißt, du würdest dann auch so versuchen, so wenig wie möglich Fußspuren zu hinterlassen.
Ja.
Geht das jetzt auch so in die Richtung, wenn es jetzt um Geld geht, würdest du dann auch sagen, ist Bargeld die bessere Variante, als alles mit Kreditkarte zu zahlen, wenn man da ja sozusagen auch seine Fußspuren hinterlässt? Oder?
Es würde einen Rahmen sprengen. Ja, ist natürlich ein bisschen jetzt ein Nebengleis. Die Antwort ist nein. Bargeld hat genauso viele Risiken wie digitale Welt aktuell, aber im Zusammenhang sind digitale Zahlungsmittel, gerade wenn man sich das anguckt, gefährlich. Wenn unser Profil mit unserem Kaufverhalten irgendein Bild gibt, ist das Gefahrenpotenzial erhöht sich damit. Ich weiß nicht, ob es noch praktisch ist, heute auf Bargeld zurückzugehen, aber ich würde mich in der Bargeldkultur wohlfühlen. Es hätte noch andere Aspekte. Ich finde, man kann sein Budget besser mit Bargeld planen. Wir waren jetzt wieder in Stockholm, haben alles mit Kreditkarte bezahlt. 1,20 Euro, dann steht ein Schild No Cash. Man zahlt so 1,20 Euro mehr Kreditkarte. Ich hatte keine Ahnung am Abend, wie viel ich ausgegeben habe. Hattest du eine Ahnung? Nee, nix. Und Kreditkarte gezogen, keinen Plan. Also ist echt schwierig. Aber Daten ist auch ein Problem.
Thomas, ja? Ich war ganz kurz dabei. Ich würde sagen, dass wir jetzt Thomas reden lassen und vielleicht danach die Diskussion führen, denn sonst kriegen wir zeitliche Probleme.
Ja, und auch sehr Küchendienst müsste langsam.
Also Thomas hat noch zwei Punkte, die wollen wir auch noch gerne hören. Diskussion dann vielleicht nachher.
Ja. Ich probiere es ein bisschen. Aber ich hatte mal angeboten, ich hätte es auch zwei Einheiten machen können, vielleicht hätten wir das besser planen müssen, aber versuche nochmal kurz auf ein paar Geräte, auf den Umgang mit Hardware umzugehen, um auch nochmal ein Prinzip einzuführen. Ich glaube, jedem ist klar, dass wenn wir ein Auto bedienen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht andere Leute damit umfahren und damit umbringen. Wenn wir einen Rasenmäher benutzen, ist nicht gut, irgendwie das unbedarft zu machen. Wenn man über das Kabel fährt, ist vielleicht nicht so gut, aber wenn man jemand anders über die Beine fährt, ist doof. Also jedes technische Gerät fordert uns auf, dafür eine gewisse Sorgfaltspflicht zu benutzen. Das ist hier unter dem Punkt Sicherheit. Und da gibt es das ganze Thema WLAN und Wi-Fi. Wenn ihr bei McDonald's oder bei Starbucks in einem ungeschützten Netzwerk surft, müsst ihr halt wissen, was ihr tut. Ja. Aber die Ausrede, ich habe es nicht gewusst, der Computer ist mir zu kompliziert, zählt nicht, genauso wenig wie beim Auto. Zwar rechtlich vielleicht manchmal bedingt, aber tatsächlich dann doch wieder nicht. Denkt dran, dass ihr verantwortlich seid für den Umgang mit Computern. Das ist ein technisches Gerät. Wenn euer Netzwerk zu Hause, euer WLAN dafür genutzt wird, dass der Nachbar über euer Netzwerk kostenlos Pornografie verbreitet, seid ihr mitschuld. Punkt. Noch Fragen dazu? Wie kann man es vermeiden? Denkt dran, alle technischen Geräte, die ihr habt, so sorgfältig zu behandeln, mindestens wie euer Auto, aber am besten so wie eure Frau oder wie alle Menschen und Dinge, die euch sehr, sehr wichtig sind und am Herzen liegen. Ihr wollt auch nicht, dass ihr selbst Schaden erleidet, weil der Nachbar irgendwelche Fehler damit macht. Achtet darauf, dass WLAN-Router aktuelle Firmware haben, dass ihr sie pflegt, dass ihr die Einstellungen versteht, die da sind, dass ihr Passwörter benutzt, die den Sicherheitsstandards entsprechen. Mehr nicht. Also ihr müsst nicht hier mega Sachen machen. Ihr könnt das in Internetverkehr eure Kinder darüber regeln. Ihr könnt Zeiten festlegen, ihr könnt Inhalte festlegen. Ihr könnt darüber Analyse-Tools sperren. Das ist möglich. Nehmt euch Zeit und nehmt euch Mühe, euer technisches Gerät zu beherrschen. Ich habe mal bei einer Bekannten einen WLAN-Router eingerichtet. Da haben die Leute, da kam irgendjemand, der hat vorher ihr den ans Netz gehängt. Sie sollte dann im Internet damit umgehen. Ich hatte keinen Plan, was sie tut. Es war alles frei, Passwort war Mist, alle Updates waren ausgeklickt und ich habe mir angeguckt und habe gesagt, die arme Frau, binnen kürzester Zeit ist sie im Chaos. Ja? Alex, was Wichtiges oder soll ich dich an Jürgen verweisen?
Nee, zum Thema Router, weil du das gerade angesprochen hast, also Kunden bei Unity Media stellen ja quasi von ihrem Router zu Hause freies WLAN für alle. Jeder Unity Media Router hat einen Software-Update bekommen, das für die Leute, die draußen vorbeilaufen, ein öffentliches Netz stellt.
Wenn das gesicherte Bereiche sind, ist das schon okay, das kann man machen.
Ja, selbstverständlich.
Die Telekom-Kunden machen das schon lange.
Ja, aber Unity Media verbietet dir als Kunden,
das abzuschalten.
Den AGBs das abzuschalten. Das finde ich nicht richtig.
Muss ich ja nicht an die AGBs halten.
Wechselst du den Anbieter?
Ja, in dem Fall, genau. Also wenn es dazu führt, ja, besser den Anbieter gewechselt. Vielleicht kann man es in Zukunft gar nicht mehr abstellen. Da muss man sich überlegen, ob man das Internet noch nutzen kann. Keine Ahnung. Aber das sind Fragen, die ich finde es gut, dass du aufmerksam und wach damit umgehst. Das ist jedem zu empfehlen. Und das ist meine einzige Nachricht, die ich hier habe. Redet mit Leuten, die sich mit auskennen. Das könnt ihr machen. Lasst euch eure Router konfigurieren und zahlt bitte Geld dafür, wenn Leute euch Arbeit machen. Ja? Wenn da einer kommt und euch serviciert und euch hilft, gebt ihm Geld dafür. Träumt nicht den Traum. Also es sei denn, wir sind jetzt unter uns hier, da kann man das anbieten, aber wenn ihr jetzt jemand von irgendwo einkauft, ja, wenn er es kostenlos macht, was wird er machen? Sich das kleine Programmchen einspielen, indem er euch doch ausspioniert in eurem eigenen Netz. Traut nicht den Leuten, die kostenlos euer WLAN einrichten, wenn ihr keine Ahnung habt. Ja. Kauft jemanden, den ihr nachher verklagen könnt, wenn er es falsch eingerichtet hat. Das ist dann vielleicht die letzte Instanz, aber nehmt lieber jemanden, der vertrauenswürdig ist oder fragt irgendjemand. Seid vorsichtig mit persönlichem Hotspot, wenn jemand anders über eure Geräte arbeitet. Denkt dran, den auszuschalten. Ich sitze immer im Zug und habe 5 Hotspots zur Auswahl. Ich probiere es auch ab und zu mal aus, bei den anderen zu surfen, weil es macht halt schon Spaß zu gucken, ob die Sicherheitsmaßnahmen haben oder nicht. Ja? Mal so ein kleines Handy übernehmen ist gut. Den ein bisschen Datenverkehr nutzen. Ich meine, fährst eine Stunde Zug und sein Datentarif ist ausgebraucht. Selbst dran schuld, oder? Nein, ich mach's nicht, aber das ist das, was passiert. Macht die Hotspots aus. Starbucks und McDonald's haben wir schon, ungeschützte Netze. Dann gibt es natürlich die moderne Form der Stasi, heißt heute Alexa oder irgend sowas. Ja. Ich meine, darüber muss man eigentlich nicht viel sagen. Guckt euch ein Video an, in dem die ganzen Sprachsysteme da mal kritisiert wurden. Ich habe hier so einen Link in meinem Konzept, könnt ihr bei YouTube angucken. Wunderbar, wunderschön, wo die Herrschaft übernommen wird von den Sprachassistenten. Ja, das ist eine schöne Persiflage, sehr, sehr schön gemacht. Also denkt dran, dass also Facebook, haben wir jetzt kapiert, hat nie ein Versprechen eingehalten. Aber die Alexa macht's. Die schickt keine Daten von euch. Könnt ihr ganz sicher sein, wirklich. Ist wieder ironisch. Denkt dran, Versprechen können gebrochen werden. Und so Überwachungssysteme, wenn ihr in eurer Wohnung lauter Mikrofone aufstellt, ja, ich meine, die Stasi hat davon geträumt, der BND träumt noch davon. Und es gibt einen Grund, warum die Bundesregierung der größte Microsoft-Nutzer der Welt ist. Ja. Staaten haben auch Interesse an sowas. Das ist ein perfektes Abhörsystem. Also mehr muss ich eigentlich nicht dazu machen. Die Frage ist, ist es wirklich notwendig, Alexa zu beauftragen, dass sie neue Socken kaufen soll, wenn man ein Loch in den Socken hat oder wie das in der Werbung da ist? Oder ist es einfach nur Spielerei? Dann hört auf zu spielen, verwendet die Zeit sinnvoll, lasst Alexa sein, die wird nicht die Bibel für euch lesen, die wird euch auch nicht mit euch im Himmel jubeln, sondern raus mit Alexa und mit allen Kollegen. Ja, die lassen sich wunderbar verbrennen, zertreten, wegschmeißen, kann man alles toll damit machen. Wir lassen das Internet der Dinge weg aus Zeitgründen. Aber ich glaube, dass in Zukunft sich die Frage mehr stellt. Heute können schon Kühlschränke im Internet bestellen, Ware. Andere Systeme in Firmen, die machen das. Also wir gehen in eine Zeit, dass Gegenstände mehr miteinander kommunizieren. Selbstfahrende Autos haben wir schon besprochen, ja. Da gibt es ein bisschen was in Zukunft. Da müssen wir halt bedenken, wie und ob das dann noch sicher ist in diesem Umfeld. Ich wollte nochmal kurz das Thema Software und Apps abhandeln. WhatsApp haben wir in diesem Kapitel im Grunde schon ausreichend abgehandelt, aber dieser Punkt 6a ist mir sehr wichtig. Warum soll Software kostenlos sein? Ja? Und ich habe mich vorhin schmunzelnd mit Luca angeguckt, nicht persönlich neben Jürgen, als du gesagt hast, ich kann über Skype mit dem Iran telefonieren, ist alles kostenlos. Nein, Leute, auch Skype ist nicht kostenlos. Skype sammelt alle eure Daten, alle eure Anrufe, alle eure Inhalte und was es sonst noch gibt. Es gibt keine kostenlose Software. Wie soll das denn auch gehen? Wieso soll unsere Skype-Firma 500 Entwickler in ein Büro setzen, Software entwickeln, die andere kostenlos benutzen? Oder wollt ihr alle auf euer Gehalt verzichten, dass wir Skype 2 machen? Oder wie soll es denn funktionieren? Ja? Kein Stück Software ist kostenlos. Jeder Entwickler kostet Geld. Für jeden Entwickler wird Geld bezahlt. Jedes Stück Software kostet Geld. Und selbst wenn ich es privat in der Garage mit meiner eigenen Zeit mache, im betriebswirtschaftlichen Sinn, im volkswirtschaftlichen Sinn, kostet es Geld. Also irgendwo muss ich es zurückbringen. Dann glauben wir manchmal, sagen, ja, die machen das ja jahrelang, essen sie nichts, trinken sie nichts, verdienen sie nichts und dann verdienen sie Geld damit. Ah, so funktioniert die Wirtschaft auch nicht. Macht es doch selbst. Verdient doch einfach mal 3 Jahre kein Geld, ohne Rücklagen. Dann esst und trinkt und danach verdient Geld mit eurem Beruf. Ja, man kann natürlich irgendein Minimaleinkommen, eine Grundversorgung brauchen wir alle. Und Software kostet Geld. Wenn ihr Software nutzt von irgendjemand, die ehrlichste Ware, die ihr kaufen könnt, ist, wofür ihr Geld bezahlt. In der Regel ist das die bessere Wahl gegenüber einer kostenlosen Software, die im Hintergrund Malware, Spionageware oder sonst irgendwas auf euren Rechner aufspielen möchte. Das könnt ihr alles verhindern. Ihr könnt Mechanismen aufbauen, um dagegen vorzugehen. Ihr könnt Firewalls haben, die nur sagen, welche Software damit arbeitet. Aber im Grunde denkt dran, ja, there is no free lunch, sagt man auf Englisch. Ja? Was ist die Illusion? Ja? Nur geklaute Spiele, nur illegale Software ist wirklich umsonst. Ist wirklich erstmal umsonst, weil die geknackt ist. Aber das ist eben deliktisch. Ja? Also denkt einfach dran, bitte. Zahlt lieber für irgendwas, zahlt ein Abo, wenn ihr irgendwas haben wollt. Ja. Wer soll euch kostenlos bedienen? Die Frau beim Bäcker verdient auch Geld. Ja, ja. Das ist einfach. Denkt einfach dran, dass wenn euch jemand was kostenlos anbietet, viel, viel Potenzial für Missbrauch da drin ist. Verzichtet weitestgehend drauf, zahlt lieber was. Und nochmal ein Tipp unter uns allen, ein Stück Content, den wir alle benutzen. Es gibt nur noch eine internationale Großorganisation, die Content kostenlos zur Verfügung stellt im Internet. Eine Großorganisation. Wisst ihr, wer das ist?
Google.
Nein. Wikipedia. Es ist die letzte. Und es war die große Angriffsfläche der EU-Datensicherheitsregeln, die wir jetzt haben. Wikipedia hat ein riesen Urheberrechtsproblem. Ja? Eigentlich fallen die um diese ganzen Gesetze und dürfen eigentlich nichts mehr, was jemand Fremdes, wenn ich jetzt was schreibe bei Wikipedia veröffentlicht, haben die eigentlich ein Urheberproblem nach den neuen EU-Richtlinien. Also die sind ganz an der Grenze und das ist die einzige Organisation, die durch Spenden lebt, die von allen von uns genutzt wird. Wir erwarten immer, dass sie alles umsonst machen, dass sie Server betreiben, dass sie sicher sind, dass sie Sicherheitsmaßnahmen haben, die haben Beauftragte dafür, die setzen da Leute hin, also wenn ihr könnt, unterstützt so Organisationen, das ist vielleicht die letzte Burg, die es noch gibt, wer weiß wie lang, ist sicher angegriffen, aber das sind, sie wollen es halt privat machen, aber nur, weil die Leute richtig viel spenden dafür. Ja, und ich glaube auch, dass man dran denken soll, also dass man ruhig dem Geld geben kann, von dem er jeden Tag vielleicht irgendwie eine Information bei Wikipedia abfragt. Warum früher Microsoft den Kater für einen Bertelsmann habt ihr früher auch bezahlt, ja? Warum soll es auf einmal kostenlos sein? Das ist nicht die Innovation. Da gibt es Grenzen. Letzter Punkt vielleicht in dieser Liste. ist das Thema, wer suche, der wird belogen. Glaubt doch nicht, ich habe mal hier was aufgeschrieben, wie funktioniert das Internet, ja. Das seid ihr mit eurem Telefon, Smartphone, was auch immer. Dann habt ihr hier irgendwie so einen Wi-Fi-Router. Dann gibt es hier ganz viele Knoten in einer Reihe, wo die Daten durch die Gegend laufen. Und am Ende gibt es einen, der sendet euch die Informationen. Was in echt passiert ist, auf dem anderen Weg ist er auch Empfänger und zieht die Daten von eurem Rechner runter und hinterlässt auch ein paar Cookies auf eurem Rechner. Also der sendet hier dann auf zwei Wegen in der Regel, ja, oder auf mehreren. Also so funktioniert eigentlich das Internet in ganz klein. Ja. Wenn Information zwischen Sender und Empfänger hin und her geschossen wird. Ja. Und wenn man jetzt in diesem Feld, was ist Google? Du gibst jetzt hier vorne ein Wort ein und dann kommt hier sowas wie ein Filter. Und dieser Filter heißt Google. Google zeigt nur das an, was Google will, dass du siehst. Google zeigt nicht an, was Google nicht will, dass du siehst. Und Yahoo macht das auch so. Und alle Suchmaschinen, das sind Kopien des Internets, die halt von hier dir Informationen geben und ausfiltern. Das kann dein Provider sein, der Informationen filtert. Überlegt euch mal, warum Google die ganze Pornografie bei euch nicht ausfiltert. Aber den ganzen anderen Mist, der vielleicht nicht in das Shopping-Schema von dir passt, das gerade auf dein Profil drüber geschmissen wurde. Wir wissen heute alle, dass Google auf Basis der politischen Neigung der einzelnen Profile der User Inhalte auch anzeigt. Also tatsächlich wird ein rechtsgerichteter Mensch immer mehr rechte Ergebnisse sehen auf seinem Rechner, ein linksgerichteter Mensch immer mehr linke Ergebnisse. Warum? Weil Herr Google das weiß. Und er filtert die Informationen schon vorher so, dass du genau das siehst, was du siehst. Und wenn du halt ein bisschen auf Shopping stehst, dann ist halt die Chanel-Kollektion, heute hatten wir sie schon ganz oben. Und wenn halt dann andere Sachen mehr im Vordergrund sind. Außerdem geht sowieso niemand bei Google auf die zweite Seite, oder? Die erste Seite besteht aus viermal Werbung oben, viermal Werbung unten, sechsmal Ergebnisse und aus den sechs sucht man sich einen raus. Der aktuelle Trend bei Google ist die spontanen Internetadressen. Kennt ihr die? Also ihr sucht eine Waschmaschine. Dann gibst du einen Vergleich Waschmaschine. Die ersten drei Ergebnisse sind Test-Waschmaschine minusheute.de. Minus heute ist der Parameter, die Seiten haben die alle und die bauen diese Seite auf. Und wenn du die dann mal liest, steht drin, diese Waschmaschine ist besonders geeignet, weil sie Energie spart. Viele User haben sie bereits genutzt, weil sie besonders gut wäscht und weiße Wäsche hinterlässt. Und in der Nutzung von Waschmitteln ist sie ergonomisch. Alles Satzbausteine, die spontan zusammengebaut werden. Diese Seite gibt es nur für deine Suchanfrage. Die wird extra für dich gebaut. Und du bist auf der Waschmaschine, dann kommen die ersten fünf Amazon-Empfehlungswaschmaschinen mit einem direkten Link auf Amazon. Du landest da und kaufst deine Waschmaschine. So funktioniert Google. Da gibt es keine Information für dich, die frei und überall ist. Vergiss es.
So. Was erzählst du statt Google?
Es gibt keine Suchmaschine, die rein ist. Bing gehört Microsoft, Yahoo gehört im amerikanischen Staat und Google gehört dem Wirtschaftsunternehmen des Alphabet. Ja, Meta-Suchmaschinen sind ganz gut. MetaGer war eine gute Initiative. Es gibt noch so eine deutsche. Das könnt ihr mal. Das Problem ist, dass das sich wandelt. Guckt mal bei heise.de nach. Das ist das Einzige, was ich empfehlen kann, was die aktuell für eine Suchmaschine empfehlen. Ist auch nicht gut. Heise ist mittlerweile am Trend abzuschmieren, meiner Meinung nach. Zu kommerziell, aber es gibt immer mal ein paar, bei Golem gibt es manchmal ganz gute Empfehlungen. Du kommst nicht nach. Wenn die heute gut ist, mein Problem ist, in vier Wochen ist die verseucht, weil sie irgendjemanden wirtschaftlich übernommen hat. Ich empfehle es dir heute, in vier Wochen sagst du, du hast mir das Ding empfohlen und das ist verseucht. Das ist ein Dilemma. Und das auch zum Thema Browser. Also achtet bei den Browsern darauf, dass Ergebnisse. Also ihr könnt was machen und das ist noch mein Tipp. Hier, bringt eurem Wi-Fi-Router bei, wie er Informationen lesen soll und was er ausfiltern soll. Das funktioniert relativ gut. Man kriegt gute Listen von dem, was man an technischen Auswertungstools blocken kann. Also diese Rückfragen, die kommen von IP-Adressen, die kann man sperren. Dann kriegt man nur das bisschen hier, aber diese Rückfrage, die kommt zurück und das kann identifiziert werden. Da gibt es schwarze Listen. Wenn ihr Blacklists für Google oder so googelt, dann könnt ihr das beim Router eingeben. Oder bei Yahoo müsst ihr über Google und bei den anderen über Yahoo und was auch immer. Und dann kriegt ihr eine schöne Liste von 10.000 Seiten, die ihr dann sperren könnt. Moderne Router können das, also die Fritz-Klasse im Moment kann ein paar tausend. Also ich habe so 5.000 Adressen, die gesperrt werden dafür, um diese Rückergebnisse rauszufiltern. Ihr könnt im Browser ein Tool verwenden, das heißt Disconnect, könnt ihr euch aufschreiben. Das nimmt hier diese Welt der Meta-Tools oder Ghostery oder sowas, könnt ihr nutzen, um hier diese ganze Marketingabteilung zu sperren, die auf euch zugreift und, ich muss gerade umblenden, ich sag's gerade aus dem Kopf. Aber diese Tools können sich ändern. Es ist wichtig, dass ihr aktiv bleibt und dass ihr versteht, wenn ihr es nutzen wollt, dass ihr Adblocker benutzt. Also ich empfehle Adblocker, Disconnect und Ghostery als Basis-Dinger, aber da kommt X dazu. Da muss man mal ein bisschen gucken. Aber brauchst nicht ohne Werbungsblocker und ohne zumindest mal abzublocken, dass andere Malware-Programme auf euren Rechner zugreifen. Das ist einfach zu einfach.
Was ist denn deine Angst? Kannst du das vielleicht nochmal?
Ach so, das ist nicht...
Also mir ist nicht so richtig, also... Oder vielleicht...
Ach, das da.
Ich kenne schon Gefahren, aber also diese große Angst, dass ich jetzt aus Versehen eine Chanel-Handtasche kaufe, die habe ich halt nicht. So, also
das ist voll am Thema vorbei. Es geht nicht um Angst.
Können wir jetzt das erstmal den Vortrag fertig machen und danach, wenn auch Zeit ist, Diskussion haben, in einer Viertelstunde soll es anders.
Okay, gut. Fünf Minuten. Ja, ich wollte nochmal so aufs Thema Virenscanner hinweisen. Gibt es nur bei Windows das Problem? Keiner sollte ohne Virenscanner arbeiten. Ich sag's nochmal so, die Zeit der Viren ist eigentlich vorbei. Heute ist es Malware und andere Themen. Es gibt schon noch Viren, aber Viren ist ein bisschen alt. Aber bei Windows keine Virenscanner, bei Apple braucht man keine. Ist auch ein Grund dafür, aber das ist egal. Denkt halt dran, und das ganze Thema Firewall habe ich auch nochmal aufgeschrieben, einfach aus dem Punkt. Denkt halt dran, hier könnt ihr eine Firewall aufbauen und könnt halt gucken, wer welches Programm rausfunken darf und wer reinfunken darf. Das kann man aktiv managen, muss man nicht, kann man aber, damit kann man verhindern, wer eben Daten vom Rechner zieht. Also die großen Gefahren sind normalerweise... dass tatsächlich Daten geklaut werden, dass der Computer übernommen wird, also Rechenleistung. Ich mag nicht, wenn einer Bitcoins auf meinem Computer rechnet. Mag ich einfach nicht. Es weiß jeder, dass es zu teuer ist. Die Energiekosten sind höher als das, was man nachher an Bitcoins verdient. Ich erkläre jetzt nicht, was Bitcoins sind, aber es ist eben so eine aktuelle Masche, dass eben Leute aus der Ferne Computer übernehmen, um dort Bitcoins rechnen zu lassen. Ja, das führt dazu, dass dein Computer immer läuft. Das könnt ihr daran erkennen, dass die Kühlung angeht oder wenn ihr die CPU kontrolliert, wenn die nachts läuft, wenn ihr gar nicht am Computer seid. Das kann man auch verhindern. Das ist so eine Masche im Moment. Steigen halt die Stromkosten. Merkt ihr gar nicht, kostet nur ein bisschen Geld. Ist auch nicht so schlimm, wenn ihr genug Geld habt. Überhaupt kein Problem. Lasst die Rechner laufen, macht selbst Bitcoins. Besser als andere Bitcoins mit eurem Rechner machen zu lassen. Ja, aber kostet nur Geld. Ist nicht so... Aber ist im Moment eine Masche, die läuft. Das ganze Thema Datenklau, Phishing, Erschleichen von Passwörtern, Einloggen auf dein Bankkonto. Das Problem ist, du bist verantwortlich für dein Konto und für dein Bankkonto. Wenn einer dein Geld klaut über deinen Computer, wenn dein Passwort irgendwo steht oder andere Passwörter, dann ist es deine eigene Verantwortung. Deswegen ist diese Sicherheitsmaßnahme extrem wichtig, dass wir uns davor schützen, dass eben Sachen, die uns wichtig sind, weggehen. Und vor allem gibt es halt ein Thema, Daten über andere. Ich finde es nicht gut, wenn einer ein Gemeindeverzeichnis, die Bilanz der ART klaut, ist vielleicht nicht so spannend, aber muss ja auch nicht unbedingt jeder haben, ja. Oder unsere Gemeindebilanz oder meine Konten oder was auch immer. Also Datenklau ist halt immer noch die größte Gefahr und eben Profile und falsche Profile ist ein großes Problem und eben das ganze Thema Hijacking und Malware. Das wäre der Punkt 7, Umgang mit Technologie, dass wir darauf achten, diese Angriffsmethoden eben abzuwehren. Da gibt es natürlich auch andere, die in Zukunft kommen werden, das weiß ich nicht. Also bleibt aktiv, informiert euch lieber über Möglichkeiten, eure Technologie abzusichern oder beauftragt jemand, kümmert euch drum. Mein Hinweis ist immer, Computer anschließen, einfach laufen lassen, hat für euch und vor allem für andere eine große Gefahr und eben Content. In jeder Form, wo ihr selbst Content verbreitet, ich glaube, ich habe ein paar Risiken von Content und so genannt. Denkt dran, dass ihr da in der Verantwortung seid und es seid ihr. Ihr könnt es nicht weiterschieben, mein Computer hat es von alleine gemacht. Ja. Technisches Gerät müsst ihr beherrschen. Ja. Das ist der Auftrag und da sehe ich auch keinen biblischen Ausweg zu sagen, oh, ich bin jetzt Gläubige, sehe alles egal, ja, ich lande ja eh im Himmel. Ich habe noch einen Schlusssatz, in 2. Korinther 4, Vers 8 heißt es, wir werden allenthalben bedrängt, weil es hört sich jetzt ein bisschen an nach Weltuntergang, aber das gehört dazu, sonst macht ihr ja nichts. Wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Also das ganze System wird uns nicht überborden, der Teufel gewinnt das Rennen nicht, Gott verliert nicht die Kontrolle, aber wir haben unseren Auftrag. Selbst wenn wir alles verlieren, das kann auch vorkommen, deswegen gehen wir jetzt nicht unter. Das ist nicht das Ende der Welt, das ist nur eine Beeinträchtigung. Ich fände es aber sehr schade, wenn jemand anders geschadet wird durch mich. Ich weiß nicht, ob ich mir das so leicht verzeihen könnte, wenn da ernste Sachen passieren. Und wenn eben in irgendeiner Weise Angriffe kommen, vertraue ich schon darauf, dass Gott stärker ist und dass wir in sicheren Händen liegen. Aber ich ignoriere auch nicht unseren Auftrag dazu, die Geräte, die wir benutzen, vom Auto über alles andere, was wir haben, eben nicht zum Unwohl der anderen einzusetzen. Soweit von mir. Haben wir noch Zeit?